Und wir fangen an, preisen Gott, loben den Herrn, beten ihn an und möchten einfach in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns jetzt segnest und begegnest. Und wir wollen dich einfach preisen. Du bist in unserer Mitte. Und wir wollen einfach uns Zeit nehmen für dich. Du bist Nummer eins und um dich geht es uns heute Abend. Amen. Amen. Preis Gott.
Lass uns führen. Unser Inneres, unser Empfinden, unsere Gedanken, die kennst du von Ferne, erforsche und durchleuchte unser Innerstes. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Haben wir noch ein Lied, Peter? Ja, schönes Lied. Preis Gott. Dr. Jesus ist hier. Amen. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Jesus heilt. Er hat Patentlösungen für dich, für jeden Einzelnen von uns. Komm nur zu ihm. Warum gehst du überall hin und versuchst da und dort Hilfe zu suchen, wenn Dr. Jesus da ist? Geh zu Dr. Jesus. Er heilt dich. Er befreit dich. Er erlöst dich. Heute Abend ist mein Thema, vergeude dein Leben nicht mit deinen Problemen. Das ist mein Thema heute. Bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich dich für Samstag einladen, morgen also. Gott befreit dich aus den menschlichen Schlingen. Der Teufel ist ein Fallensteller. Ich muss es wohl oder übel sagen, ich habe auch versucht, Kaninchen zu fangen. Ich weiß, wie man Kaninchen fängt. Und wie man so kleine Tierchen fängt, habe ich auch ein paar gefangen in meinem Leben. So als Fallensteller. Zu Hause natürlich, in Russland, das ist weit weg. So, und Gott hat es mir vergeben. Aber wir haben dann Spaß daran gehabt. Und so hat der Teufel auch manchmal Spaß, dir Fallen zu stellen, dir ein Bein zu stellen, dich zu Fall zu bringen. Und ich möchte eine Botschaft weitergeben, Gott befreit dich von diesen menschlichen Schlingen. Am Sonntag habe ich dann ein anderes Thema, um 10 Uhr. Ohne Deborah kann Barak nicht gewinnen. Was es auch immer heißt, Barak. So, Politik, das Leben, der Mensch. Ohne Deborah, und was die Deborah ist, das werden wir dann erfahren. Ich lade euch herzlich ein, Sonntag 10 Uhr, also übermorgen. Am Mittwoch haben wir das Thema, wie entgeht man den kommenden Stürmen? Am nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, gehe Gottes Wege. Gehe nicht Menschenwege, gehe auch nicht menschliche Wege. Das ist eigentlich Fortsetzung von dem, was wir morgen hören werden. Befreie dich aus menschlichen Schlingen. Wenn du Gottes Wege gehst, weißt du, Gott geht manchmal so zickzack, da hast du keine Kontrolle. Er sagt heute da und morgen dort, wie der Geist euch leitet. Gehe Gottes Wege, das wollen wir lernen, Gottes Wege zu gehen. Dann vom 15. bis 22. Februar, Tage der Heilung. Ich möchte euch dazu ganz, ganz herzlich einladen und auch bitten, andere Leute einzuladen. Also es geht nicht, dass ihr da seid, ihr kennt Jesus. Ihr wisst, dass Jesus Doktor ist und dass er heilen kann und befreien kann. Aber es gibt noch Leute in der Umgebung, in eurer Umgebung, die du kennst, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. So, ich möchte dich einladen, für diese Menschen zu beten, dass sie Jesus kennenlernen. Nicht uns kennenlernen, sondern Jesus kennenlernen. Mein Thema heute, vergeude dein Leben nicht mit Nichtigkeiten und so weiter. Probleme kommen von selbst. Also wir haben genug Probleme. Wenn ich fragen würde, wer hat heute keine Probleme, nur vielleicht kleine Kinder, also selbst die haben Probleme mit dem Schnuller, mit der Mama oder sonst irgendwie auch immer. Die Probleme kommen ungebeten, unbestellt, die drängen sich einem auf, so wie uneingeladene Gäste plötzlich stehen, so Vertreter an der Tür und wollen was von dir, kennst du ja. Oder plötzlich bimmelt das Telefon und mittendrin, wo du so schön vor dem Fernseher sitzt, vielleicht heute jetzt Kaffee trinkst oder sonst was, und dann kommen diese ungebetenen Gäste, die dir etwas verkaufen, aufschwätzen möchten. So, diese ungebetenen Anrufer, unbestellte Dinge, die kommen von selbst, Probleme kommen von selbst. Und deshalb vergeude deine Zeit nicht mit ungebetenen Gästen, mit ungebetenen Gedanken, mit ungebetenen Bedürfnissen, die du gar nicht bestellt hast, Bedürfnisse, die du gar nicht bestellt hast. Vergeude also deine Energie nicht mit nichtigen, vergänglichen Dingen, das ist meine Botschaft heute, die nicht von Gott sind. Also eigentlich auch schon die ganze Reihe, die ich jetzt demnächst predigen werde. Also gehe Gottes Wege. Vergeude also deine Energie, die Gott dir gegeben hat, nicht mit Aufträgen, mit Lasten, mit Aktionen, die nicht von Gott sind. die mit Gott nichts zu tun haben, die niemand zu Gott bringen, die dich nicht zu Gott bringen und die nicht von Gott sind, welche Form auch immer, die Gott nicht verherrlichen und die Gott nicht befohlen hat. Also vergeude dein Leben nicht mit Nichtigkeiten. Drüben, als ich noch Pastor war in der Kirche, da habe ich mich ein bisschen mit einer Frau angelegt, die hat Tauben gefüttert. Immer wieder ganzen Tragtüten, immer so auf altem Brot und all das Zeug da ausgeschüttet und Tauben. Und ich habe mich gewundert, wo die ganzen Ratten herkommen. Die hat die Tauben gefüttert. Dann habe ich die Frau angesprochen und habe gesagt, sieh, das ist nicht richtig, dass Sie die Tauben füttern. Wir kriegen das Ungeziefer hier und so weiter. Dann hat sie mir gesagt, Gott hat mir befohlen, die Tauben zu füttern. Weil ich Pfarrer war, weil ich aus der Kirche kam. Gott hat mir befohlen. Ich habe gesagt, Frau, das kann unmöglich Gott befohlen haben. Gott hat den Tauben befohlen, selbst Futter zu suchen. Selbst hinzufliegen, da wo was zu fressen ist. Sie machen die Tauben krank. Und die wollten mit mir streiten. Dann habe ich natürlich das Gesundheitsamt angerufen. Weil ich weiß nicht, was sie dann gemacht haben. Auf jeden Fall, Gott hätte ihr geboten, die Tauben zu füttern. So ein Unsinn. Sowas kann Gott nie befehlen, Tauben zu füttern. Höchstens vielleicht kleine Vögelchen im Winter, aber selbst das ist ungesund, wenn man Vögelchen im Winter füttert. Die sollen selber ihr Futter suchen. Gott hat die Welt so angelegt, Gott sorgt für die Spatzen, Gott sorgt für die Lilie, Gott sorgt für alles Mögliche. Es kann auch für die Tauben sorgen. Das hat nur Ratten angezogen. Manche Leute haben keine Ahnung. Und so kommen auch Christen, Gott hat mir befohlen. Ich muss aufpassen, ob das Gott wirklich befohlen hat. Was natürlich ist, so wenn so eine Taube soll selbst ihr Futter suchen. Das gleiche gilt auch für Faulenzer. Du musst mir helfen. Und es gibt so viele Faulenzer. Die kommen, die leben als Verschwender und so weiter und dann kommen sie, müssen mir helfen. Die Leute hier auf dem Leopoldplatz, die sich da herumtreiben, manche haben ein so ein soziales Herz, aber Gott hat uns nicht befohlen, diese Leute zu füttern. Das sind oft Leute, die gar nicht arbeiten wollen. Und die irgendwo gestörtes Verhältnis zu was auch immer haben. So, Gott hat uns nicht befohlen. Natürlich will ich euch sagen, warum. Arme werdet ihr immer bei euch haben. Gott muss uns ganz klar zeigen, wem wir helfen sollen und wem wir nicht helfen sollen, sonst machen wir uns kaputt. Also wir werden Penner haben, Schnorrer haben, Faulenzer haben, mehr als genug. Die gibt es auf dieser Welt und die sterben nie aus. Ich habe mal, zu mir kommt mal ein Bettler und klingelt an der Tür, Winter, eiskalt und mit Pullover bekleidet und in meiner Bibel steht, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keins hat. Und ich habe ein soziales Herz und ich gehe dann zum Schrank, zwei Mäntel habe ich, einen imprägnierten Mantel und einen anderen, sogar wattierten, und habe gedacht, das würde für den Mann am besten passen, so für die Straße, wenn er draußen ist, so als Pedder, dem soll ich helfen. Und habe auch getan und habe große Freude gehabt noch an diesem Abend, so dass ich den Mantel da angezogen habe, dass er reinkam, hat genau gepasst, ein bisschen groß, aber das ist okay, es war ein guter Mantel. Am nächsten Morgen, alle Herrgottsfrüh, steht an der Tür mit der Tragtüte und oder dem Mantel und sagt, entschuldigen Sie, aber ich möchte den Mantel zurückgeben, der Mantel hat keine Westentasche. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass der Mantel keine Westentasche hat. Für mich war er gut, imprägnierter, stabiler Mantel. Und wisst ihr, was mit mir passiert ist? Ich bekomme mit Gott Probleme und sage, guck mal, Heiland, ich wollte hier einem helfen und ich konnte nicht helfen. Und wie der Zufall es auch wollte, in meiner Bibel lese, was wir so regelmäßig hatten, dann lese ich, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich muss nirgendwo den Armen helfen auf der Straße draußen. Das ist nämlich der Teufel, wie der Teufel Christen beschäftigt. Die sollten ihr Geld ganz woanders hingreben, die sollten ganz was anders tun und die sollten nicht den Armen auf der Straße helfen. Nirgendwo steht es da, dass du helfen sollst. Wenn du jemanden in Not siehst, wie der Samariter, ist ganz was anders. Wenn jemand verunglückt oder wenn jemand und so weiter. Aber Armen helfen. So. Gott hat mich geführt und ich will das einfach sagen, wie Gott mich dann auch weitergeführt hat. Dann nach einer Situation, vielleicht so einige Wochen später, habe ich eine Einladung ins Gefängnis in Stadelheim in München zu predigen und habe hin und her überlegt, zuerst mal zugesagt, ich gehe. Und dann habe ich gesagt, nein, du fährst so weit und habe dort den Pfarrer angerufen, wie viele Leute werden etwa kommen, auf wie viele Leute muss ich vorbereiten. Dann sagte er, es können 4 Leute sein, können 400 sein, kann auch gar niemand sein. So, und dann habe ich gebetet, habe gesagt, nee, also da lasse ich auf dieses Abenteuer lasse ich mich nicht ein. Und habe ich abgesagt. Dann hat meine Frau gesagt, und was hätte Jesus getan? Und ich weiß, was Jesus gesagt hätte. Da steht in der Bibel, weißt du, wir lesen nur Bibelverse, ein Teil von der Bibelverse. Und das ist verhängnisvoll. Und der Teufel wickelt uns um den Finger, weil wir nur einen Teil eines Bibelverses und nicht den ganzen Bibelvers, nicht das davor und nicht danach lesen. Und ja, in der Bibel steht es, ich war gefangen und ich habe mich nicht besucht. Und das hat mich fertig gemacht. Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Lass dein Leben nicht durch deine Probleme und nicht durch halbe Bibelverse oder sonst was vergeuden und dich in der Enge treiben und dir sogar noch moralischen aufbinden. Und die hat einen moralischen. Was hätte Jesus getan? Guck mal, jetzt hast du Jesus abgesagt. Da ist vielleicht Jesus im Gefängnis. Und dann habe ich nachgedacht, wer sitzt bei uns hier im Gefängnis? Verbrecher sitzen da. Und dann habe ich gesagt, ich muss in der Bibel lesen, wie steht es dort wirklich? Was ihr einem meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Sind das Brüder Jesu? Sind das Jünger Jesu? Sind das Kinder Jesu, die dort im Gefängnis, im Knast in Stadelheim sitzen? Und ich habe festgestellt, nein, das sind Verbrecher. Vielleicht ist einer als Märtyrer vielleicht, oder wegen seines Glaubens, aber ich glaube nicht, dass hier bei uns jemand wegen seines Glaubens im Gefängnis sitzt. Und er hat mich nicht besucht. Ist ganz was anderes, wenn in Russland jemand besucht, wenn du dort im Gefängnis besuchst, ist ganz was anderes. Aber hier sitzen nur Verbrecher im Gefängnis. Und wir haben keinen Auftrag, Verbrechern zu dienen. Wir haben einen Auftrag, den Brüdern Jesu zu dienen. Vergeude deine Energie nicht. Gott hat mich gelehrt. Und ich gebe diese Lektion nicht einfach weiter. Verschwende deine wertvolle Zeit nicht. Du bist für ganz was anderes bestimmt. So, und habe ich gedacht, Herr, guck mal, aber ich will was Gutes tun. Ich will meinen geringsten Brüder suchen. Wo ist einer meiner geringsten Brüder? Und dann habe ich über Amnesty International einen ausfindig gemacht, den Pavel Ignatov in Bulgarien, der Bruder, sagen wir ganz schnell, Sergej, glaube ich, war das einer mit davon, der hier beim Sentence war, mit aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Gott hat mich benutzt, um hier drei Brüder aus dem Gefängnis rauszuholen. Das waren Kinder Gottes, die haben niemanden gehabt. Und wir müssen Menschen dienen, die niemand haben, die Kinder Gottes sind. Geschwister, Kinder Gottes sollen Kindern Gottes dienen und wir sollen unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Was nützt es? Du begehrst, selbst wenn du jemand jetzt eine rote Wurst kaufst oder Currywurst kaufst, du hast den Leuten nicht gedient. Du hast ihr für ihre Seele nichts getan. Das ist Zeitverschwendung. Weißt du, du hast dein soziales Bedürfnis befriedigt oder so irgendetwas befriedigt, aber du hast nicht den Auftrag Gottes erfüllt. Vergeude also dein Leben nicht mit irgendwelchen Problemen, Tauben füttern jetzt. Nee, wir sollen unser Leben sinnvoll gebrauchen, so wie Gott es will, unser Geld nicht den Säufern geben und wir sollen aufhören, Narren zu belehren, die es sich nicht belehren lassen wollen. Ich werde heute ein paar Sachen sagen, die vielleicht dich ein bisschen schockieren, aber die helfen dir. Die helfen dir, sich richtig zu verhalten. Ich bin schon so oft reingelegt von Leuten, da predige ich auf dem Schlossplatz in Stuttgart und dann erzählt, kommt der einmal, ich soll helfen. Weißt du, die Leute haben so eine Schallplatte, die können die schönsten Geschichten erzählen, wie was sie da verloren haben, dass sie ausgeraubt sind, dass das Portemonnaie verloren haben und. Und er erzählt mir so eine Lügengeschichte und ich sage, nein, nein, danke. Ich bin kein Sozialamt, ich bin kein Hotel und ich bin gar nichts. So, ich bin Kind Gottes, kommst du in den Gottesdienst? Da kam im Gottesdienst, jetzt erzählt er dasselbe. Ich habe mich umgezogen, habe eine Krawatte angehabt, vorher war ich in Jeans. Und erzählt er mir eine total andere Geschichte. Da habe ich gesagt, guck mal mich an. Weil so Kopf gesenkt und so weiter, ich redete mit dem Pfarrer. Und Kopf gesenkt, habe ich gesagt, guck mich in die Augen, du lügst ja. Mir hast du auf dem Schlossplatz ganz was anderes erzählt vor drei Stunden und jetzt erzählst du mir diese Geschichte, du bist ein Lügner. Spuckt raus und dreht sich um und ist weg. Du siehst also, du darfst dich nicht lügnern, von Lügnern und so weiter ausbeuten. Wenn Gott dir einen zeigt zu helfen, weißt du, es gibt Leute in Not und das soll man helfen. Da ist keine Diskussion. Aber sich ausnützen lassen, Geschwister, das ist unser Geld viel zu schade, unsere Zeit viel zu schade, unsere Kraft viel zu schade. Wenn du dich engagierst, wisse, für was du dich engagierst. Okay. Viele Leute, die sind zu faul, selber was zu tun. Die möchte immer so getragen werden. Das gilt auch für Christen jetzt, verstehst du? So, bitte beten Sie für mich. Oh, bitte stehen Sie für mich ein und so weiter. Weißt du, Sie sind zu faul, selber zu beten. Ich frage oft, hast du schon selbst gebetet? Wenn du gebetet hast und nicht durchgekommen bist, dann helfe ich dir. Wir beten dann zusammen. Aber wenn die Leute selber nicht beten, so wie in der katholischen Kirche, bet für mich die Messe da. So ist es wichtig, dass wir uns nicht verausgaben. Und der Teufel weiß, wie er uns beschäftigen kann, dass wir für Gott keine Zeit mehr haben, für das Wesentliche. Und es geht um ganz was anderes. Im Reich Gottes geht es um was ganz was anderes. Es geht um Gott und es geht nicht um Arme. Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr nicht alle Zeit. Ich werde nachher darüber zu sprechen kommen. Mutter Teresa aus Kalkutta, sie hat sich sehr viel Zeit für das Gebet genommen, die Reise nach innen, das ist eine der wichtigsten Reisen, verstehst du, dass der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Und wir sollten einem inneren Menschen zuerst besorgt sein, bevor wir für die Armen draußen besorgt sind und für die Kranken besorgt sind und für die Schwachen besorgt sind, wir sollen zuerst einmal Sorge um unser Heil haben. Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Es hat keinen Wert, Leute, dass wir uns verausgaben und falsche Sachen. Mutter Teresa, die hat einmal gesagt, und die ist in Indien, wird als Heilige verehrt, das Alleinsein mit Jesus ist das Wichtigste. Das Alleinsein mit Jesus ist das Wichtigste, mit ihm zu sprechen, auf ihn zu hören, ihn zu lieben und so weiter. Das Wichtigste ist Alleinsein mit Jesus. Vergeude deine Zeit nicht mit Dingen, wo du nicht allein sein kannst mit Jesus. Wenn du betest, geh in die Kammer, schließ die Tür zu und sei allein mit Jesus. Wer mit seinen Problemen sich beschäftigt und zu Jesus kommt mit seinen Problemen, der vergeudet seine Zeit. Der Herr Jesus sagt, du sollst allein mit mir sein. Ich lade dich ein in meine Gemeinschaft, komm in meine Gegenwart. Und ich möchte mit dir reden, über dich. Und du darfst über mir und über mich reden, aber ich möchte nicht über deine Probleme sprechen. Denn in der Gegenwart Gottes sind deine Probleme Schnuppe. Die gehen dort gar nichts Gott an. Deine Probleme sind draußen vor der Tür, die Sünde liegt vor der Tür und du herrschst über sie, sagt Gott zu Kain. Wer sich mit Problemen beschäftigt, vergeudet seine Zeit, seine wertvolle Zeit. Und wer mit Problemen anderer Leute beschäftigt, vergeudet ebenfalls seine Zeit. Die Gegenwart Gottes ist ganz was anderes. Da redet man mit Gott, Herr, du bist groß, du bist herrlich, du bist mächtig, du bist großartig. Da ist man in Anbetung. Und wenn du kommst und sagst, oh Gott, also ich habe das, ich brauche jetzt Schuhe und so weiter. Weißt du, Gott sagt, wenn du richtig zu mir stehst, wird dir alles zufallen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann fällt dir alles zu. Und deshalb, wir sollten anfangen, so wie Mutter Therese sagt, allein sein mit Jesus suchen. Die Gegenwart des Herrn suchen. Die Ewigkeit suchen. Wir wurden für Gott geschaffen, wir sind das Ebenbild Gottes, wir sind auf Gott angelegt und unser Leben hat eine Bestimmung, eine göttliche Bestimmung, dass wir für Gott da sind. Du bist nicht für die Probleme da, du bist für Gott da. Und wenn Gott dich angenommen hat, wenn du Kind Gottes geworden bist, dann wirst du die Probleme mit links lösen. Das größte Problem ist, die Leute haben keine Beziehung zu Gott. Die haben eine große, starke Beziehung zu den Problemen. Denen wachsen die Probleme über den Kopf. Warum? Weil sie nicht auf den Herrn schauen. Die sinken mehr und mehr in die Probleme hinein und verausgaben sich mit allen möglichen Problemen, weil sie keine Zeit für Gott haben. Trachtet zuerst einmal nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Gott sagt zu einem seiner Knechte, einmal in so einem Gespräch, in einem Gleichnis erzählt der Herr Jesus, du hast wohlgetan. Du hast wohlgetan. Du hast dein Talent gebraucht, wozu du es nötig hattest. Du hast das Talent nicht bewahrt, sondern du hast aus deinem Leben was gemacht. Das, wozu ich dich bestimmt habe, du hast die Bestimmung erreicht. Das ist aufgegangen in deinem Herzen. Du hast Gnade vor Gott gefunden und du bist gewachsen, bist gereift, hast dich entwickelt und so weiter. Du hast wohlgetan. Der andere, der hat das alles schön aufgepasst. Und du bist nicht dazu da, um auf die reine Lehre aufzupassen. Du bist nicht dazu da, um auf die Probleme zu achten, was passiert. Ich könnte das, was Gott mir gegeben hat, verlieren. Du bist nicht als Wächter für die Dinge da, sondern du bist da für den Herrn. Wir sind für Gott geschaffen, auf Gott angelegt. Deine Probleme ersticken die Gemeinschaft mit Gott. Jesus erzählt das Gleichnis, da geht ein Seemann aus und säte. Und da waren die Sorgen des Alltags, das sind die größten Feinde, die Sorgen des Alltags. Und da kamen diese Dornen und die erstickten. Es ging schnell auf. Bei dir geht alles so schnell auf. Halleluja! Und dann kommst du gerade nach Hause und da riecht Stinkerkäse. Oder der Mann hat die Schuhe nicht richtig aufgeräumt oder irgendwas anderes und schon explodierst du. Die Sorgen des Alltags, oder was werden wir essen, womit werden wir uns anziehen, oder wie bezahlen wir das und das. Der Teufel will, dass du dich mit Problemen beschäftigst, und er sorgt, dass du problemefrei Haus geliefert bekommst, und zwar nicht wenige davon. Und das erstickt deine Beziehung mit Gott. Wenn du anfängst zu beten, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen. Du kannst nicht abschalten. Das ist das Problem. Wenn du betest, du kannst nicht abschalten. Die Probleme sind da und die bedrücken dich, die beschäftigen dich, die ängstigen dich. Und der Teufel will, dass du immer wieder die Probleme ernst nimmst, dass du die Leute auf der Straße ernst nimmst, dass du die Geschwister in der Gemeinde, die dich beleidigt haben oder die irgendeine Not haben, du hast was gehört, eine Krankheit, Krebs, Tumor und so weiter. Oh, was der alles hat. Wir sollen diese Dinge gar nicht ernst nehmen. Das sind nämlich Werke des Teufels und nicht Werke Gottes. Und der Teufel möchte, dass du darüber redest. Hast du schon gehört, was die da haben? Was für Spannungen die da haben und wie es kracht und knirscht das? Und es gibt verdorbene Gebete. Und die verdorbenen Gebete ist, wenn du Gott, zu Gott gehst und anfängst zu jammern.
Oh Herr, ich weiß nicht, was ich anziehen soll.
Du stehst vor dem Schrank und du fragst, ja, was soll ich anziehen? Nimm das nächste Beste raus und zieh es dann ins Regal. Aber wir in unserer Gesellschaft, die Leute, die jammern, und das sind verdorbene Gebete, die Gott nicht hören will. Und du wunderst dich, warum werden meine Gebete heute nicht erhört? Und ich kann dir freiweg sagen, ich bin ja im Fasten und es tut mir leid, aber ich möchte die Wahrheit sagen dabei. Und wenn ich höre die Wahrheit von Gott, warum sollst du nicht die Wahrheit hören? Und die Wahrheit ist, Gott sagt, ich will dich nicht hören mit deinem Gejammere und mit deinem Heulen und so weiter. Treib die Klageweiber raus, dann kann ich was in eurer Mitte tun. Und löse dich von dem, wo du dich gebunden hast, an diese Probleme. Gott braucht nicht deine Probleme, Gott braucht dich. Gott will mit dir reden, er will mit dir Gemeinschaft haben. Gott ist an dir interessiert und nicht an deine Probleme. Er sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz, nicht deine Probleme. Gib mir dein Herz. Gott will auf dich hören, dass du so dich mit ihm unterhältst und sagst, Gott, du bist so großartig, also wie du die Welt geschaffen hast. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie man betet. Die jammern, die betteln. Zu Gott wird kein Bettler vorgelassen. Kein Bettler bekommt Audienz vor Gott. Und sobald du zu Gott kommst und anfängst zu betteln, fliegst du kopfüber raus. Und ich sage dir die Wahrheit, Gott braucht keine Bettler. Im Himmel gibt es keine Bettler. Im Himmel darf es keine Bettler geben. Und er will dich hören, wie du mit ihm redest, wie du ihm was vorsingst, Heiland. Oh, lieber Heiland, lieber Jesus, Halleluja. Und selbst wenn es nur Halleluja ist, wenn du betest, du sollst nicht mehr jammern, sondern du sollst freudig, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Nicht mit Jammern und mit Nöte, die du überall siehst und du brauchst nur die Augen aufmachen, du brauchst gar keine Augen aufmachen, musst morgens die Zeitung aufschlagen, hast genug Nöte. Oder die Nachrichten hören, genug Katastrophen und genug Ärger. Verstehst du? Du bist nicht dafür verantwortlich und zuständig. Du sollst nur zuerst mal zu Gott kommen. Gott will dich haben. Gott will das Gejammer nicht hören. Er will sehen und hören, wie du ihm vertraust und sagst, Gott, du kannst alles. In der Gegenwart Gottes ist kein Platz für Pessimismus. Wenn du von Gott was haben willst, musst du optimistisch sein, strahlen. Auch wenn dein Haus abgebrannt ist, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Das ist die Grundlage von diesem Lied. Es ist interessant, als Jesus den Lazarus auferweckt, wie hat er das angestellt? Der war auch ergriffen zuerst einmal und er war betrübt und dass er sogar weinte und dass die Menschen sagten, guck mal, wie lieb hat er ihn gehabt. Und es ist normal, dass du weinst, wenn du jemanden lieb hast. Aber als er am Grab von Lazarus steht und sagt, Vater, ich danke dir. Du musst vorstellen, verrückt, da ist eine Beerdigung, der stinkt schon, der Gestank kommt aus der Gruft raus. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir. Wenn du betest und wenn du zu Gott gehst, dank ihm. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Sag nicht, Vater, riechst du es nicht, der stinkt schon. Und Vater, siehst du nicht, ich habe den so lieb und Maria und Martha brauchen noch den Bruder, die sind unversorgt sonst, was machen die beiden Mädels? Er hat nicht geklagt, hat nicht über den stinkenden Lazarus, hat nicht über Maria geredet, hat nicht über die Juden geredet. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Das ist das Geheimnis, wie man zu Gott geht, wie man Audienz bei Gott kommt. Nicht, Herr, der stinkt, bitte hilf ihm, bitte hol mal den Gestank weg. Und es ist so wichtig, du vergeudest deine wertvolle Gebetszeit, wenn du vor Gott stehst, dich beklagst, dich beschwerst, die Probleme auflistest, mit ganzer Liste, Gebetsliste kommst. Deshalb haben wir so einen Kasten, dort gibst ab, das ist der Briefkasten, dort kannst du alles abgeben. Du musst, wenn du vor Gott kommst, du sollst freie Hände haben, deine Hände müssen leer sein, problemfrei sein. Dann kommst du und sagst, Herr, ich komme in deine Gegenwart. Und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, hast du keine Schwierigkeiten. Darfst du keine Schwierigkeiten haben. Du bist befreit, denn die Gegenwart Gottes, da ist alles da, was du brauchst. Da sind keine Ängste da, die musst du auch nicht auflisten. Herr, ich habe Angst und. Nein. Es mag sein, dass es dir schlecht geht. Aber du sollst, wenn du mit Gott redest, nicht dich wie ein Heide benehmen. Wenn du Probleme hast, und wir haben Probleme, weißt du, wenn ich Probleme habe, ich kümmere mich nicht um meine Probleme. Bin ganz ehrlich, ich bin weltfremd. Bleib auch weltfremd, ich lasse den Heiligen Geist beten. Der Heilige Geist vertritt mein Seufzen, meine Probleme unaussprechlich vor dem Thron Gottes, soll er machen. Ich bin dazu da, um Gott anzubeten, Gott zu loben und zu preisen. Das ist mein Beruf, deshalb hat er mich geschaffen und nicht mit Problemen, das soll der Heilige Geist machen. Er vertritt mich mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und der Heilige Geist kommt und sagt, guck mal, der Herr, was tut es da unten? Oh, das, er muss die Miete bezahlen, er muss Strom bezahlen, er muss eine Predigt haben, gibt mir eine tolle Idee, der weiß nicht, was er predigen soll am Sonntag, etc. Und das macht der Heilige Geist und ich kriege vom Heiligen Geist die Impulse. Er betet für mich und ich muss nicht mit meinen Problemen zu Gott kommen. Ich habe eine ganz andere Bestimmung, eine ganz andere Berufung. Ich bin zur Anbetung Gottes erwählt. Ich bin zur Anbetung Gottes geschaffen. Zum Lob des Herrn hat er uns geschaffen. Wir sind zum Lob Gottes da. Und nicht, um Probleme vorzutragen. Das können andere machen und das macht der Heilige Geist hervorragend. Also lass den Heiligen Geist für dich beten. Und lass ihn seufzen und stöhnen, was es auch immer heißt. Das verstehst du das? Und der Heilige Geist ist der beste Fürbitter, den es gibt. Deine Probleme werden gelöst, wenn jemand anders für dich Fürsprache bei Gott einlegt. Und sagt, du bist für die Zwiesprache mit Gott angelegt. Und dann sitzt du da und sagst, Herr, oh, ich hab dich so lieb. Weißt du, vielleicht fällt dir nichts ein, wenn du mit Gott redest. Vielleicht bist du sprachlos. Und du bist vielleicht für die Sprachlosigkeit angelegt, dass du sagst, oh Herr, süßer Jesus, liebster Jesus, geliebter Heiland, du bist dazu da. Und das erfreut Gottes Herz. Nicht deine Probleme. Gottes Herz erfreuen nicht deine Probleme, die stinken ihm. Ihr habt richtig gesagt. Gott ist nicht für deine Probleme da. Du bist für Gott da. Und Gott ist für dich da. Das andere kommt nachher vielleicht, aber anders, als du gedacht hast. Viele haben es verlernt, mit Gott zu reden. Sie kommen als Bettler zu Gott, ständig betteln und so weiter. Und du wirst sagen, du wunderst dich manchmal, wenn du so im Gottesdienst, in der Gegenwart Gottes so kurz abgefertigt wirst. Gott sagt, ich will dich nicht. Bitte, gehen Sie zum Devo und gehen Sie zu jenem, da wirst du abgeschoben. Gott will keine Bettler haben. Gott will Söhne und Töchter haben, die feiern, die sich freuen in seiner Gegenwart. Lobe den Herrn, meine Seele. Viele Menschen können den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Sie wissen gar nicht, wozu sie da sind, was ihre Bestimmung ist. Da heißt es in der Bibel, viele sind eingeschlafen, schon vorzeitig abgerufen und so weiter, aus dem Leben genommen. Viele Menschen, die ihr Leben nicht verstanden haben zu leben, die sind aus dem Leben genommen worden. Oder die leben gar nicht mehr richtig. Sie haben ihre Gunst, ihre Gnade verspielt und sie betteln dann weiter. Und das sind die Leute auf der Straße, die weiter betteln, die nicht herausgekriegt haben, ich kann auch zu Gott kommen. Jeder von uns war ein Bettler. Jeder war so ein elender Tropf, der die Hand immer ausgestreckt hat bisher. Aber du hast Gott gefunden. Ich werde noch euch viel mehr Schocks bringen, was Gott mir gegeben hat in diesen Tagen beim Beten und Fasten. Solange du lebst, du wirst immer Probleme haben, Bruder, Schwester. Aber du bist nicht für die Probleme da. Das ist nicht deine Ausgangsbasis, wenn du zu Gott gehst. Dein Leben hat eine ganz andere Bestimmung, ein göttliches Ziel. Und fange an, Gott anzubeten. Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Du vergeudest dein Leben, wenn du dich für was anderes interessierst als für Gott. Wenn ich dich nur habe, und die Bibel sagt, wir sollen den Herrn suchen. Nicht die Lösung für Probleme suchen, sondern den Herrn suchen. Wenn du den Herrn gefunden hast, du wirst die Lösung für deine Krankheit finden, du wirst die Lösung für deinen Mangel finden, du wirst die Lösung für deine Ängste finden, du wirst die Antwort finden, aber zuerst mal den Herrn finden. Wir vergeuden unser Leben, solange wir nur uns für Gott interessieren, so oberflächlich, ja, was kann ich von ihm kriegen, was springt mir dabei raus? Aber Gott sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, was dazu gehört. So wird euch alles solches, was du brauchst, und das spricht über die Sorgen, mehrmals sogar in diesem Abschnitt, wird euch solches zufallen. Du bist auf Gott angelegt und nicht auf deine Probleme. Du bist ins Paradies gesetzt worden. Oder war alles perfekt? Und Gott will dir dienen und nicht deinen Problemen. Mein Kind, ich liebe dich. Und wenn du das erfährst, dass Gott dich liebt, und wenn du erfährst, Gott hat mich gehört, Gott hat mich angenommen, ich bin ein Liebling Gottes, du dann fließen Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe. Wenn du Gott ganz gehörst, dann werden deine Probleme, hör mir zu, automatisch gelöst. Wenn du Gott ganz gehörst, werden deine Probleme automatisch gelöst. Dann wird automatisch für dich gesorgt, dann musst du nichts machen. Aber das Problem ist, du gehörst Gott nicht. Und zwar 100 prozentig mit Haut und Haaren. Wenn du einmal in seiner Herde bist, der Herr ist mein Hirte, dann wird dir nichts mehr mangeln. Dann bist du auf der grünen Weide, am frischen Wasser. Dann wirst du alles haben, was du brauchst. Dann hast du ausgesorgt. Dann fällt dir alles automatisch zu. Sobald wir nachlassen im Interesse nach Gott, naja, hat es nichts gebracht. Du hast ein Anliegen vorgetragen und du sollst dem Anliegen den Heiligen Geist übergeben. Der soll das vortragen auf seine Art und Weise direkt zum Thron Gottes. Denn der erforscht die Geheimnisse, der weiß ganz genau, was fehlt. Und der bringt es auch so Gott dar, das versteht. Sobald wir unser Interesse an Gott nachlässt, kommen Krankheiten, Sorgen, Probleme, Depressionen und Finsternis über uns. Fällt wieder alles zusammen, klappt wieder alles zusammen. Wenn du dich aber anfängst, wieder wirklich für Gott zu interessieren, den Leib Jesu entdeckst, ich bin ein Glied an seinem Leibe, ich bin was Besonderes, ich gehöre Jesus und ich möchte nur so funktionieren, wie Jesus will, dass ich funktioniere. Und du bist zur Herrlichkeit Gottes bestimmt, zur Heiligkeit des Herrn bestimmt. Das ist deine Bestimmung. Jage nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Unser Bestreben soll nicht sein, unsere Probleme zu lösen, sondern unser Bestreben soll sein, ich will meinem Gott gefallen. Ich will meinem Gott gefallen. Und Herr, verändere du nicht meine Probleme, sondern verändere meinen Charakter. Herr, verändere meine Persönlichkeit. Es kann sein, dass es zuerst einmal sehr unbequem wird in uns, wenn Gott anfängt, an uns zu arbeiten. Es ist viel leichter zu sagen, Herr, mach die Probleme, löse die Probleme. Aber wir sind oft zufrieden hier auf dieser Welt und verfehlen das Ziel. Und weißt du, und Gott ist nicht dazu da, um als Schnullergott, so dass du einen Schnuller bekommst, bitte beruhige dich, mein liebes Kind. Nein, Gott will uns verändern, und zwar von innen her. Und nicht nur, dass wir einen Schnuller kriegen. Wir haben so viele Schnullerchristen unter uns. In den charismatischen, pfingstlichen Kreisen, freikirchlichen Kreisen, überall immer ein Schnuller. Pastor, bet mit mir! Und schon ein Schnuller, gib mir einen Schnuller. Weißt Gott möchte dich verändern, dich mündig machen, dich stark machen, dich festmachen. Er möchte deine Persönlichkeit so stark machen, dass du dem Teufel widerstehen kannst. Er hat ganz was anderes vor, dass du das göttliche Ziel erreichst. Wir vergeuden unser Leben, wenn wir nicht der Heiligung nachjagen, gottgefällig sind und so weiter. Und das Ziel Gottes ist mit uns, dass wir im Ebenbild Gottes werden, wachsen, so wie Jesus, diese Passnorm Gottes erreichen, dass wir so sind wie er. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und wenn das der Fall ist, dann fühlst du dich wohl. Und dann lösen sich die Probleme von selbst, die fallen ab wie trockenes Laub im Herbst. Bei Gott geht es nicht um deine Probleme, oder dass du groß rauskommst, oder dass du Erfolg hast. Bei Gott geht es ganz besonders, dass Jesus in dir Gestalt bekommt. Das ist Gottes Ziel mit deinem, mit meinem Leben. Das Leben ist nicht Essen und Trinken. Bei Gott geht es nicht um deine Versorgung, sondern es geht, dass Jesus zum Ausdruck und zum Tragen kommt. Und ich sage dir, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann ist Brot die Fülle da. Da ist Wasser die Fülle da. Das Leben ist mehr als nur eine rechte Lebensführung, Berge und Täler, auf und ab. Das Leben ist mit dem Herrn wandelt, folget mir nach. Also das Leben muss eine andere Bedeutung für uns haben als das christliche Leben, als nur Lösung von Problemen. Und ich habe in meinem Leben einfach gelernt, ich bin nicht dazu da, von Problemen zu lösen. In meiner Proklamation habe ich das einfach vom Herrn schon, wo ich das erste Mal gefastet habe, eine Botschaft bekommen. Ich löse nicht die Probleme, ich löse mich von den Problemen. Ich löse mich von den Problemen. Ich binde mich an den Herrn und wenn ich mich an den Herrn binde, habe ich mit den Problemen nichts mehr zu schaffen. Was wollt ihr? Ich bin tot für euch. Das Leben hat eine andere Verwendung, wenn du als Kind Gottes bist, als nur recht und schlecht, gut und böse und so weiter. Und wir sollten uns nicht auf unser Schmerz konzentrieren, auf unsere Sorgen konzentrieren, auf unsere Krankheit konzentrieren. Fang an, heute Abend dich auf den Herrn zu konzentrieren. Lass uns wegsehen von allem, was da ist, was uns so beschäftigt, und lass uns aufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn du auf die Probleme schaust, du wirst erstickt. Du wirst nicht mehr beten können. Der Teufel wird dir so viele Probleme dir zeigen, du wirst mehr entdecken, der wird dir alle Probleme vergrößern sogar noch und dass dir sogar Hören und Sehen vergeht. Aber wenn du nach oben schaust, auf den Herrn, kriegst du neue Kraft. So, verwende nicht deine Zeit für Probleme, sondern die sind da. Verwende deine Zeit für den Herrn. Eine Mutter zum Beispiel, ich denke meine Mutter insbesondere, sie hat 8 Kinder gehabt, einen Mann, einen Haushalt gehabt. Meine Mutter war für die Familie da, die hat geschuftet wie wild. Und manchmal war sie ganz erschöpft, ich sehe noch, manchmal saß sie da und die Hände zusammengelegt und so weiter. Sie hat gearbeitet. Und sie hat für die Familie gearbeitet und nicht für die Arbeit. Und wir müssen lernen, für die Familie, für den Menschen, für die Sache, für das Wesentliche da zu sein und nicht nur da ein paar Kleinigkeiten zu lösen, so ein paar Penne auf der Straße, ein paar rote Würste zu kaufen oder da Käsebrote zu verteilen oder Suppe auszuschenken. Es ist nicht unser Auftrag. Das kann sein, dass wir das machen. Suppe, die erste Suppenküche war in der Gemeinde. In der Apostelgeschichte, sie hatten alles gemeinsam. Die Suppenküche ist, weißt du, wir denken, wir müssen sozial sein. Das ist nur ein schlechtes Gewissen, das die Christen einfach decken wollen und befriedigen wollen. Es ist nicht, dass wir unser schlechtes Gewissen decken. Nein, wir wollen dem Herrn dienen. Und es könnte durchaus sein, wenn du dem Herrn dienst und du hast Überfluss, dann wirst du den armen Geschwistern in der Gemeinde zuerst einmal sorgen. Wer dem Haus Gottes nicht vorstehen kann, der Familie Gottes, der Gemeinde, der kann draußen auch nichts dienen. Also zuerst einmal fängt es im Haus Gottes der Dienst an. Also verschwende deine Zeit nicht mit Problemen. Und je mehr du für die Probleme lebst, und manche Leute sind so angelegt, die ziehen sogar noch mehr Probleme an. Problemmenschen ziehen Probleme an. Und du ziehst Attacken selber und wunderst dich, wo kommen sie her? Du bekommst Ärger und sagst, was habe ich denn gemacht, was mache ich falsch? Nein, der Teufel versteht, du bist offen für Probleme. Bruder und Schwester, wenn du die Probleme loswerden möchtest, du musst dich für Probleme verschließen. Und zwar auch die Probleme dieser Welt. Jesus, als er über diese Erde ging, er hat so viele Probleme gesehen. Aber er sagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und das Himmelreich. Und er hat immer wieder das Reich Gottes gepredigt und das Reich Gottes gelehrt. Und hat nicht die Probleme der Juden, wann wirst du den Tempel aufrichten? Das war ihr hohes Bedürfnis. Nein. Und wann wirst du Reich Israel aufrichten, die Hütte Davids aufrichten? Das ging, sagt es, ist nicht nötig. Ihr sollt die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Du bekommst Ärger. Und manche Leute haben Ärger bekommen und sie ziehen Probleme an. Durch Leichtsinn, Oberflächlichkeit, durch Großzügigkeit, durch Rechthaberei, Fanatismus oder Spaltung und Trennung und Treuebruch oder Ehebruch, was es auch immer ist. Man zieht die Probleme an. Und wenn in dem Moment, wo du Probleme siehst, die vergrößert der Teufel noch dazu. Der öffnet uns die Augen für die Probleme. Aber du sollst ein offenes Auge für den Herrn haben. Die Bibel sagt, lasst uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Wegsehen und aufsehen auf Jesus. Wenn Gott schafft, dich stabil und stark zu machen und fest zu machen, und wenn du eine feste Grundlage mal unter deine Füße hast, dann hast du Selbstvertrauen, dann bist du mutig und kühn, dann bist du treu und zuverlässig und dann bist du glücklich und dann gehst du auf die Probleme zu wie David auf den Riesen Goliath. Dann kannst du. Und dann brauchst du keine große Lobby, dann brauchst du keinen großen Verein, dann brauchst du keine große Organisation, dann reicht eine einfache Steinschleuder. Aber zuerst musst du selber in Gott richtig stehen. Und das Problem ist, warum wir die Probleme, die wir haben, nicht lösen können, ist, wir haben keine Beziehung zu Gott. David war ein junger Hirte, der seine Beziehung mit Gott hatte. Der Herr ist mein Hirte. Oh, der hat die ganze Zeit mit Steinchen gespielt und den Herrn proklamiert. Jeden Steinchen, wo er geworfen hat, das war so ein Wurf auf den Herrn. Und er hatte Umgang mit Gott und aus der Gemeinschaft mit Gott. Wer ist dieser Unbeschnittene? Du siehst also, wer kann Riesen umlegen? Menschen, die beschnitten sind vor Gott. Wer ist dieser Unbeschnittene? Menschen, die in der Gegenwart Gottes gereift sind. Und vom David heißt es, ein schöner, bräunlicher Junge. Cool, was? Ein schöner, bräunlicher Junge. Das heißt also, er war draußen in Herrgotts Natur, unter dem freien Himmel, unter dem Dom, in dem Dom des Herrn und hat mit Gott geredet, mit Gott Gemeinschaft gehabt. Und aus dieser Gemeinschaft heraus geht er auf diesen Riesen zu. Brüder und Schwestern, wir können unsere Probleme nur lösen aus der Gegenwart Gottes. Gott will uns haben und dann erst, dann, weißt du dann, wer ist dieser Riese? Und dann wirst du die Riesen knacken wie Brot. Wenn Gott schafft, dich zu verändern, wird er auch deine Umgebung verändern. Das ist dein Umfeld. Plötzlich werden die Menschen sich verändern, da bleibt es ihnen nichts anderes übrig, die müssen sich verändern. Wenn Gott dich verändert. Das größte Problem ist, die meisten Christen sind nicht bekehrt. Die sind Mitläufer. Die meisten Christen, Gott möge mir vergeben, dass ich das so denke, aber so ist es. Die haben sich irgendwo mal Hand gesteckt zu Jesus, aber ihr Leben ist nicht Gott absolut ausgeliefert. Sie sind noch nicht durchgebrochen zum Herrn, sind getauft. Sind Mitglied in einer Kirche oder Gemeinschaft oder was, machen das und das und so weiter. Aber hat Gott an dir schon arbeiten können? Bist du schon in der Werkstatt Gottes gegangen? Hat er dich schon beschnitten? Hat er schon an dir gehobelt, gefeilt, gebohrt? Hat er schon was an dir gemacht? Hat er dir schon was in dein Leben hineingelegt? Wenn Gott etwas tut, und weißt du, wenn Gott an uns arbeitet und wenn du Gottes Wirken an dir erleben möchtest, bete nicht um Heilung, bete nicht um Befreiung, bete nicht um irgendeine Segnung, das brauchst du alles gar nicht. Das kannst du gar nicht verkraften, das kannst du auch gar nicht mit nach Hause nehmen, da verlierst du unterwegs. Das ist genauso wie ein Gefäß, das Loch unten hat und bevor du zu Hause bist, ist alles ausgelaufen. Weißt du, wenn Gott an dir arbeitet, dann wird er dich mehr und mehr in sein Ebenbild verwandeln. Das ist Gottes Plan mit dir und mit mir. Vergeude deine Zeit nicht mit nichtigen Dingen. Gott tut etwas an dir und da staunst du, dass du Stück und Stück verändern kannst und darfst. Gott tut nichts, und jetzt halte ich fest, nichts für dein Ego. Gott tut nichts für dein Ego, sodass du groß rauskommst. Wir haben es gemacht, guck mal an, und dann kannst du Statistik auflisten und so weiter. Gott fördert nicht unseren Egoismus. Gott fördert nicht unsere Angeberei. Gott fördert nicht unseren Stolz. Gott fördert nicht unsere Sucht oder unseren Zorn und unseren Ärger, all diese Dinge, unsere Eifersucht. Herr, zeig's ihnen. Das macht er nicht. Kannst lange beten. Gott will dich verändern. Und erst wenn wir in seiner Gegenwart sind, werden wir plötzlich ein anderes Bild von uns selbst bekommen. Von der Welt. Da wirst du die Menschen ganz anders sehen. Und dann wirst du auf den Menschen zugehen. Ich will noch mal sagen, du musst nicht den armen Bettlern helfen. Du bist selber dumm, wenn du hilfst und verausgabst dich. Ich will dir nur etwas anzeigen. Jesus war dreimal im Tempel. Jesus hat diesen Bettler gesehen, der saß schon 38 Jahre vor der schönen Tür und bettelte. Er ist nicht das erste Mal dort gesessen. Und Petrus und Johannes, sie gingen nicht das erste Mal an der Tempeltür vorbei und haben den Bettler gesehen. Die haben nie was gegeben, aber irgendwie kommen sie vorbei und dann werden sie angebettelt und plötzlich sagt der Heilige Geist, du, denen gibst kein Pfennig. Und dann geht Petrus auf die zu und sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich gebe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf. Und so weiter. Du brauchst dieses Rema, die Vision, die Salbung, die Sendung im richtigen Augenblick dem zu geben. Und selbst wenn der 38 Jahre gebettelt hat und vielleicht nach 38 Jahren ist er reif, etwas von Gott zu empfangen. Nach 38 Jahren. Und manche sind nicht reif, von Gott was zu empfangen. Der Mensch muss reif werden, von Gott was zu empfangen. Und es kann sein, dass du an einem Bettler hier am Leopoldplatz vorbeigehst, 20 Jahre. Und du siehst ihn immer wieder. Und dann irgendwo kommt die Stunde Gottes, wo plötzlich der Heilige Geist überspringt und sagt, jetzt. Und dann passiert was. Dann springt dieser Lahme auf, tanzt und springt und preist Gott. Und 5000 Menschen bekehren sich durch diesen Menschen. Und das sind Bekehrungen. Ein Einzelner, so ein Bettler, auf den man gewartet hat, auf die Stunde Gottes. Die meisten Leute warten nicht auf die Stunde Gottes. Und da musst du zuerst einmal reif werden. Reif werden für dieses Wunder, dass du dem Bettler was geben kannst. Petrus ist reif geworden. Petrus nimmt diesen Mann und sagt, schau mich an. Nicht Augen zumachen, schau mich an. Petrus war reif geworden. Petrus hat geweint bitterlich, weil er seinen Herrn verleugnet hat. Diese Augen waren durchgewaschen. Die Tränen haben seine Augen gereinigt. Er dachte, ich kann. Was er kann, ist nur Ohren abschlagen. Aber dann sagt er, schau mich an und stell den Mann auf die Beine. Er wusste, Gott hat mich auf die Beine gestellt. Petrus. Und das, was der Herr mit mir geschafft hat, das kann er auch jetzt mit diesem armen Bettler machen. Und weißt du, und vielleicht sind sie vorbeigegangen, Jünger, Herr, warum heilst du den nicht da? Ich kann mir vorstellen, 38 Jahre sitzt er da. Und Jesus... Den hat Jesus schon gesehen, als er 12 Jahre alt war. Da saß er schon. Also, der sitzt schon 18 Jahre da, ein Profibettler. Der hat ihn nicht geheilt. Aber, und guck mal, wenn Jesus ihn nicht heilt, warum? Er hat ihn für Petrus übrig gelassen, dass der auch was zu tun hat. Und Johannes natürlich auch. Für die Wahl, dass die was zu tun haben. Gott hat das so für die übrig gelassen und nicht sofort. Und sie gingen aus Gewohnheit zum Gebet und irgendwann sagt der Heilige Geist, jetzt. Gott muss uns den Augenblick zeigen, wenn wir reif sind, können wir erst anderen Menschen dienen. Wir vermurksen die Menschen, versauen die Menschen, verderben die Menschen, wenn wir etwas tun und die Zeit ist noch nicht reif. Wir sind noch nicht reif. Das kann sein, wir sagen, schau uns an, aber der sieht bei uns nichts. Aber Petrus hatte etwas, das aus seinen Augen strahlte, aus seinem Herzen rausstrahlte, in seinem Herzen etwas drin war, das er dem Mann geben konnte. Der Mann ist geheilt worden und steh auf ihm und wandle. Weil er hat Jesus in Petrus gesehen. Und zuerst einmal, bevor Gott ein Wunder durch dich tut und Gott dich gebraucht und Gott deine Probleme löst oder die Probleme anderer löst und so weiter, zuerst muss er Jesus in dir Gestalt werden lassen. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und hast du mich lieber? Und das war dieser Knackpunkt im Leben des Simon Petrus, dass sein Leben so gebraucht wurde. Also, Gott wartet, bis wir so reif sind. Und deshalb, Gott ist an dir und nicht an deinen Problemen interessiert. Und deshalb auch den Petrus, den ließ er plumpsen, den ließ er vieles Negative erleben. Gott erlaubte das, denn Petrus war für Jesus sehr, sehr wichtig. Du bist Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Petrus war so eine Schlüsselperson. Und deshalb hat der Herr an Petrus so gearbeitet, so viel Zeit verschwendet. Mit 3 Jahre lang hat der Herr seine Zeit so investiert in seine Jünger, ganz besonders in Petrus, weil er mit ihm eine Geschichte machen wollte. Manchen, den Jakobus hat er sofort weggenommen, der ist kurze Zeit enthauptet worden. Aber Gott hat den Petrus und den Johannes doch am allerlängsten am Leben gehalten. So, er hat einiges vor mit dir. Denn es nützt nichts, wenn ein Mensch ohne der Heiligung, der inneren Zubereitung, der inneren Reifung, wenn er dann losgelassen wird. Weißt du, dann entschuldigt Schwestern, Gott möge mich vergeben, aber es steht in der Bibel des Martin Luther Deutsch, Sprüche 11, 22. Eine Frau ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring, die mal gebadet hat, gewaschen hat und eine Schleife gemacht hat, so wird es so beschrieben nachher in der Geschichte weiter und so weiter. Und sie kommt raus, frisch gebadet, frisch gepflegt und so weiter. Und was macht die Sau als erstes? In die nächste Pfütze. Und genau so ist es, Menschen, die nicht von innen her verändert sind, sind wie eine Sau mit einem goldenen Spange. Sprüche 11, 22. Steht natürlich ein paar andere Sachen auch noch drin. Also da wird uns geschrieben, es hat keinen Wert, solange die innere Veränderung nicht stattgefunden hat. Nützen alle äußeren Dekorationen, das ganze Pudern und Pflegen und das ganze Make-up, ist alles für die Katz. Und Geschwister, genau das ist auch geistlich, dass deine Probleme gelöst werden. Was nützen dir deine Probleme? Die werden gelöst, du wirst geheilt hier und gehst raus und sündigst weiter, rauchst wie ein Schlot oder saufst wie ein Loch oder was weiß ich und pumpst dich wieder mit Drogen voll und der Herr hat mich geheilt. Der Herr kann dich nicht heilen, beim besten Willen nicht. Und er will auch nicht heilen. Und das ist vielleicht so eine Berührung. Gott zeigt vielleicht, du guck mal her, ich kann dich heilen, aber mach bitte eine ganze Sache mit mir. Und die meisten Leute sind nicht bereit zu opfern. Weißt du, Leute kommen mit Lungengeschwür und Lungenkrebs und Teer in der Lunge und schwarze Flecken auf der Lunge. Und dann frage ich, und dann bete ich mit den Leuten und dann sage ich, und wie sieht's mit Rauchen aus? Und die haben noch nicht Amen gesagt, da rauchen sie draußen eine Zigarette schon. Wie soll der liebe Gott Leute heilen? Kann er nicht, wird auch nicht. Und ich bin Prediger und ich kann das sagen, er wird das nicht tun. Das ist genauso wie eine Sau mit der Schleife oder dem goldenen Ring hier. So, wir verschwenden so viel wertvolle Zeit, wenn Leute nicht wollen. Einmal ist in Ordnung, zweimal ist auch vielleicht in Ordnung. Aber wenn ich merke, die Leute wollen es nicht, dann sollen sie verrecken. Dann ist es Energieverschwendung von meiner Seite, dieses ganze Beten. Dann, wenn ich mich ins Bett legen würde, hätte ich mehr davon. Anstatt für Leute zu beten, die nicht wollen. Weißt du, ich habe auch aufgegeben, ist schon einige Jahre her, ich habe gedacht, Mensch, da ist so ein armer Mann, der sieht so ein ehrlicher Kerl, der steht so mit dem Wachturm da auf der Straße und ich denke, du sprichst ihn an. Und ich habe versucht, mit ihm angesprochen und mit ihm geredet, fast einen halben Tag verredet. Und am Schluss waren wir genauso weit wie am Anfang. Dass ich gesagt habe, es hat keinen Wert, mit Irrlehren, mit Sektenleute zu diskutieren und zu argumentieren. Wenn einer will, der kann fragen und den kann man erklären. Wenn einer nicht will, vergiss es. Ich bereue den Tag, den halben Tag. Hätte ich genauso lieber mich im Park hinlegen können und mich sonnen können. Weißt du, dann rechtfertigen, verteidigen und so weiter, bringt nichts. Verschwende deine Zeit nicht mit Dingen, wo Gott nicht mitmacht. Wir könnten das Leben auch einfacher leben. Und zwar ganz einfach, indem wir uns dem Herrn anvertrauen und sagen, Herr, zeig mir, soll ich mit dem Mann reden oder nicht? Ich will noch etwas sagen und ich will euch nochmals schockieren. Seelsorge an Nichtchristen ist zwecklos. Seelsorge an Nichtchristen ist zwecklos. Warum? Gott kann diesen Leuten nicht helfen. Die kennen den Herrn nicht. Die glauben an Herrn Jesus Christus nicht. Die sind nicht offen für das Wort Gottes. An Ungläubige ist Seelsorge zwecklos. An Ungläubige soll man evangelisieren. Sie zu Jesus bringen. Und dann kann man erst weiter dienen. Seelsorge ist etwas für Gläubige, für Gemeinde, Leute, die Jesus lieb haben und mit Jesus gehen möchten. Seelsorge an Ungläubige ist rausgeschmissenes Geld, rausgeschmissene Kraft, rausgeschmissene Zeit. Vergeude deine Zeit nicht für Probleme. Wenn du einem Ungläubigen dienen möchtest, evangelisiere ihn, bring ihn zu Jesus. Das ist das Wichtigste. Aber Seelsorge, ich kann keinem ungläubigen Menschen eine Seelsorge geben, es ist zwecklos. Ungläubige muss man zuerst mal evangelisieren, sie müssen den Herrn Jesus kennenlernen, Gott muss sie in die Hand bekommen, dann kann der Herr diesen helfen. Denn wenn ich Seelsorge betreibe, ich rede nicht nur gute Worte, sondern ich lasse den Herrn wirken. Und der Herr tut nichts an Ungläubige, denn die glauben nicht an Gottesleugner oder sonst noch was. Über die hat er keine Kontrolle. Denn in meiner Bibel heißt es, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Gott ist herrlich also nur bei den Gläubigen. Gott ist nicht herrlich in der Welt. Gewiss, Gläubige sehen das so. Aber der Herr ist herrlich in den Grenzen Israels. Wenn du für einen Ungläubigen beten willst, ist es auch zwecklos. Es ist Zeitverschwendung, wenn du für Ungläubige betest. Herr, guck mal, da ist der Herr Meier, der hat das und das und das Problem, bitte hilf ihm. Es ist rausgeschmissenes Geld, rausgeschmissene Gebete. Umsonst sind die Gebete. Wenn du für einen Ungläubigen betest, und ich will dir sagen, was du tun solltest, Herr, errette seine Seele. Bekomm, werde der Herr seines Lebens, begegne ihm, Herr. Und dann, wenn der Herr ihm begegnet ist, dann kannst du für sein Problem beten. Und wir beten manchmal für Leute und wundern uns, da passiert nichts und so weiter, weil wir ganz verkehrt beten. Wir verschwenden unsere Zeit. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Kannst. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Du verschwendest deine wertvolle Zeit, wenn du für Ungläubige betest, mach das und so weiter. Bitte um ihre Errettung. Und zwar, dass sie Jesus kennenlernen. Und dann werden ihre Probleme, so wahr wie ich Johannes Matthäus heiße, Probleme von selbst gelöst. Dann werden sie geheilt, dann werden sie zu einer Heilungsversammlung kommen, dann werden sie befreit werden, da werden sie Zeichen und Wunder erleben, da wird sie Gott versorgen und was es auch immer ist. Denn wenn Gott sie als Kind Gottes bekommt, in seine Hand, dann wird es ihnen genauso gehen wie dir. Mir wird nichts mangeln. Dann hast du was Gutes getan. Also bitte zuerst einmal um ihre Errettung der Ungläubigen, dass sie normal werden, dass sie anständig werden und so weiter, Das ist ja unser Anliegen. Wir wollen ja, dass den Leuten geholfen wird. Und Gott will, dass allen Leuten geholfen wird. Das will er. Und allen, das meint er alle. Aber wir sollen die Leute zuerst zum Herrn bringen. Die müssen zum Herrn kommen. Wir verschwenden unsere Zeit, wenn wir denken, ich muss nur Gutes tun, um mein soziales Gewissen zu befriedigen. Gott will nicht die Probleme der Ungläubigen haben, Gott will die Ungläubigen haben, die Sünder, selig machen. Deshalb kam Jesus. Jesus kam nicht, um den Ungläubigen, den Menschen damals zu helfen, sondern er kam, Sünder selig zu machen. Und wenn einer selig geworden ist, die ganze Seligpreisung, alle 39 Seligpreisungen gelten ihnen. Der kann alles, der besitzt alles, der ist der glücklichste Mensch auf Erden. Er kam, um Sünder selig zu machen. Die Menschen aus der Gewalt Satans rausholen. Und solange ein Mensch unter der Gewalt Satans ist, was soll's? Dem kann man nicht helfen, denn sobald er wieder raus ist, kassiert der Satan ihm alles ab. Bete also konsequent um die Errettung. der Unerlösten, dass sie einmal rauskommen. Bete, und zwar richtig, für deinen Freund, Freundin, Bekannten und so weiter, dass sie Jesus kennenlernen. Und wenn sie den kennengelernt haben, wenn sie Jesus begegnet sind, wenn sie einmal auf Geschmack gekommen sind, wenn sie ihn einmal aufgenommen haben, dann wird Gott ihnen Kraft geben, teilhaftig der göttlichen Natur zu werden. Also suche zuerst einmal die Gegenwart Gottes selbst für dich. Das ist das Wichtigste. Was nützt es, wenn du anderen predigst und selber verloren gehst? Dann räumen wir den ganzen Zeiträubern in deinem Leben auf, was an Zeiträuber da sind. Das sind eine ganze Menge. Lass dich also nie vom Negativen lenken, und wenn du zu Gott gehst, dann schalt ab, seh weg und seh auf Jesus. Lass dich vom Teufel nicht aufhalten mit deinem Problem, du sollst das und du sollst das und so. Wenn du mit Gott redest, dann rede so, als wenn nichts da wäre von dir, obwohl du Haufen Probleme hast. Aber du bist ja durch das Portal Gottes in die Kirche gegangen, und da ist der Heilige Geist, hat das alles abgenommen und sagt, ich mache das schon, ich trage das dem Vater vor. Und dann rede mit Gott, als wenn dir nichts fehlen würde. So tun, als ob. Du sagst ja, das ist Heuchelei. Nein, das ist keine Heuchelei. Wenn du von einem König was haben möchtest, ich denke nur an Esther hier, wenn du was vom König haben willst, dann musst du zuerst mal schön parfümiert sein, schön gepflegt sein, du musst dich schön machen für den König. Die Esther hat ein Problem gehabt, die Juden sollten alle gehängt werden durch Mardochai. Holocaust drohte damals durch den Haman und dergleichen. Das war eine furchtbare Geschichte, und Mardochai sagte, das ist jetzt deine Stunde, Esther. Und die Esther hat sich schön gemacht für den König, nicht für Mardochai und nicht für die Juden, die Probleme, die vor der Tür standen und angesagt waren. Weißt du, die Probleme waren da, aber du machst dich schön, Esther, sehr schön, und schönen Duft, das beste Parfüm, das es in Persien gibt, verwende es. Und sie hat sich 6 Monate gepflegt für diese Stunde, denn der Hass der Juden, gegen die Juden von Haman war nicht erst seit gestern. Der Antisemitismus schwellte schon in Persien ganz mächtig. Mach dich schön, das ist deine Stunde, Esther. Und sie hat sich zuerst mal für den König schön gemacht. Bruder und Schwester, wenn du was von Gott haben willst, für dein Problem, für dein Volk, für deine Stadt oder für was es auch immer sein mag, dann musst du dich zuerst mal für den König schön machen. Du musst dem König gefallen. Du musst dem König das Wohlgefallen des Königs haben, dass der König sagt, ich will dich morgen wiedersehen. Viele will der Herrgott morgen gar nicht mehr wiedersehen. Du sagst, komm, die gefällt mir nicht. Die ist zu hässlich. Könnte meine Schwiegermutter sein. Nein. Behalt die in deinem Harem da und so weiter. Aber weißt du, dass du wiederkommen kannst zum König? Geschwister, es ist so wichtig, dass ich immer wieder Zugang habe, Audienz zum König. Und die Esther fand Gnade bei diesem König. Findest du Gnade bei Gott? Du musst so ein anschmiegsames Wesen sein, so eine anschmiegsame Natur haben, dass du Gnade bei dem König findest. Und jetzt, die meisten Kinder Gottes fallen mit der Tür zum Herrn, sobald sie sagen, ich darf zum Herrn gehen, und dann erzählen sie, oh, der Haman, der ist hinter mir her. Nein, die Esther hat ganz schlau gemacht, die hat ein Dinner serviert und sagte, kann ich alle Gäste einladen, kann ich auch den Herrn Haman einladen und so weiter, macht ein großes Gelage, und der König freut sich und feiert. Und dann sagte, kann ich morgen auch noch so ein Fest machen? Das war so toll, so eine Party, das machen wir morgen wieder. Und der König war so fasziniert von der Esther, dass sie solche Einfälle hat. Du siehst also, zuerst einmal wird dem König gedient. Zuerst mal verdreht man dem König den Kopf. Und dann erst beim dritten Mal. Und dann sagt die Esther, und dann sagt der König, Esther, also was wünschst du noch? Vielleicht noch was ein Diener? Was wünschst du dir? Und dann kommt sie, dann sagt sie aber, König, weißt du, ich habe eine ganz traurige Sache. Unter uns sitzt einer, der will mein Volk ausrotten. Und es war erledigt. Und sagt, wer ist das? Der da drüben. Und du siehst, weißt du, dann musst du nicht betteln. Wir Kinder Gottes, wir sind nicht berufen als Bettler. Gott hat uns von Bettelei befreit. Wir sind zum König eingeladen und wir haben Audienz und wir sollen zuerst mal dem König gefallen. Gott will dich haben und nicht deine Probleme und nicht die Not deines Volkes und nicht diese drohende Gefahr. Herr, siehst nicht, dass es kommt? Lass es, du hast noch 3 Tage Zeit. Lass dich von Gott innerlich vorbereiten für diese große Sache in deinem Leben, wofür Gott dich bestimmt hat. Lass dich von deinem Mangel nicht treiben oder Bedürfnisse nicht treiben. Lass dich auch von Ungläubigen nicht treiben. Ja, wir müssen jetzt beten, die Not ist so groß. Nein, Gott will uns erlösen. Und zwar für sich. Nicht unsere Probleme, nein, er will uns zu sich holen. Er will einfach uns haben. Und wenn du bei Gott bist, bist du erlöst von deinen Problemen, von den ganzen Irrtümern, von den ganzen Nöten, von dem ganzen Verderben und von den ganzen Kleinglauben, von der ganzen Habgier und dem ganzen Defizit. Du bist erlöst. Wenn du bei Gott bist, das ist alles da, in Hülle und Fülle. Gott schlägt sich nicht mit deinen Problemen rum. Die lässt du daher die anderen erledigen. Gott schlägt sich nicht mit deinen Problemen rum. Dazu ist nicht Gott dich da. Gott ist da, um dich stark zu machen und dann erledigen das andere. Hiob sagt einmal, der Mensch ist voller Probleme, voller Schwierigkeiten, also voller Mängel. Und alle Gläubigen haben Probleme und alle Gottesfürchtigen, Psalm 34, muss nur lesen und so weiter. Alle kommen in Nöten und so weiter. Notzeiten sind gerade da. Aber gerade in den Notzeiten, das Erstaunliche beim David zum Beispiel, Psalm 34, in den Notzeiten besingt David Gott in den höchsten Tönen. Der hätte heulen können, aber er macht es nicht. Er besingt Gott. Er besingt Gott. David ermannte in Gott, was es auch immer sein mag, wie das zugegangen ist, weiß ich nicht. Er stärkte sich im Herrn, vergegenwärtigte sich Gott ist in mir, konzentrierte sich auf den Herrn, stellte sich auf Gott ein und war stolz auf Gott, nicht auf die Probleme. Und der junge David, solange er lebte und kämpfte, er war immer stolz auf Gott. Er nahm die Probleme nicht ernst, aber er löste alle Probleme. Und zwar, soll ich das, soll ich nicht und so weiter. Und Gott hat immer dann gesagt, mach das und ich bin mit dir. Und dann sagte er sogar, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Also wenn du stark in Gott bist, löst du die Probleme. Er war von Gott erfüllt. Und für den Teufel und die Probleme gab es keinen Platz in seinem Leben. Der Teufel ist dieser Problemverursacher und er möchte dich so beschäftigen, dass du keine Zeit für Gott hast. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Aber die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Und dann ist vom Löwen nichts mehr da. Dann hat der Löwe nichts mehr zu sagen. Wenn du in der Nähe Gottes bist, ist der Problemverursacher verschwunden. Schwanz eingezogen und abgezogen. Dein Platz ist an der Seite Gottes und nicht an der Seite deiner Probleme. Das ist dein Platz. Alle Probleme haben eine geistliche Ursache. Wir haben nur Ärger, wenn unser Verhältnis mit Gott nicht stimmt. Dann stimmt die Kasse nicht, stimmt unsere Gesundheit nicht, stimmt unser Gefühl nicht. Wenn du richtig auf Gott hörst und an der Seite Gottes stehst und nicht an der Seite deiner Probleme, und gib ihm, sag ihm, mach das und so weiter. Nein, der Herr macht es schon. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Weißt du, dann machst du auch keine faulen Kompromisse. Dann wirst du diese innere Stimme hören und sagen, Herr, ich vertraue dir. Egal was kommt, egal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In dem Maß, wie dein Verhältnis zu Gott nachlässt, vermehren sich deine Probleme wie die Trichinen, wie die Pest. Denke an die Jünger im Gethsemane. Sie haben mit Jesus nicht mitgekämpft, sie haben an Jesus nicht teilgenommen, sie haben sich nicht beteiligt am Schicksal Jesus. Was haben die gemacht? Gepennt. Sie wurden alle schläfrig, weil sie sich nicht an Jesus beteiligt haben. Sie wurden schläfrig und wenn Jesus für sie nicht eingestanden wäre, wären sie auch mit verhaftet worden. Aber der Herr stand auf und sagt, lass diese gehen und nimmt mich, ich bin's. Sie waren nicht mit Jesus beschäftigt, Herr, und die wussten ganz genau, was ansteht, Kreuzigung. Aber sie waren nicht mit dem Herrn. Die haben was ganz anderes gedacht. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern unsere Kämpfe sind geistlicher Art. Wir kämpfen gegen den Geist der Gottlosigkeit, was es auch heißt, Gottlosigkeit, dass wir ohne Gott sind oder mit Gott nicht zusammenarbeiten, nicht mit Gott zusammenstehen, mit Gott nicht eins geworden sind. Gott will uns immer an uns, an seiner Seite haben. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Wenn Gott nicht bei uns ist, dann haben wir Probleme über Probleme, und zwar massenweise. Ärger, Sorgen, Krankheit, Ängste, Zweifel, verlieren die Fassung, Nerven gehen uns durch. Aber wenn du nach oben schaust und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wofür? Dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie auffahren wie Adler und schwingen sich auf und fliegen allem davon. und fangen an zu jagen, das, was sie zuerst mal gejagt hatte. So viele Menschen vergeuden ihre Zeit mit Ärger, ärgern sich über anderen, über Nachbarn, über die Politiker, die da oben hier im Reichstag, guckt mal an, was sie da machen, und ärgern sich über die Geschwister, über die Bonzen da, die Banker, die Sünder, die Gottlosen, das Elend, sogar über die Sonne, die ist zu heiß oder zu kalt. Niemand kann was recht machen. So viele Menschen vergeuden die Zeit nur mit Ärgern. Der Teufel weiß immer wieder, dich gut zu verwickeln, so in ein Gespräch reinzuziehen, dir Würmer aus der Nase zu ziehen. Weißt du, was die Bibel sagt? Entschlagt euch der Altweiberfabeln. Damals gab es kein Telefon, kein Fernseher. Und da saßen die Omis und die unterhalten da über, wer Schwiegersohn wird jetzt und so weiter. Und wer bringt mit was und wer nichts mitbringt und so weiter. So die Altweiberfabeln, was das alles ist, so die ganzen Märleins. Entschlagt euch. Entschlagt dich den ganzen Irrlehren, was es auch immer heißt. Die ganzen Irrlehrer wollen nur diskutieren und dir diese wertvolle Zeit rauben. Und dann hättest du mehr von deiner Zeit, wenn du ein bisschen Jogging machen würdest oder ein bisschen was anderes, was Nettes machen könntest, ausgehen würdest oder so. Die wollen dir deine wertvolle Zeit nehmen und du hast nur 24 Stunden am Tag. Nicht mehr und nicht weniger. Der Teufel ist ein Dieb und will dir das Teuerste dir stehlen, die Zeit. In der Bibel heißt es, wo viele Worte sind, da geht es nicht ohne Sünde ab. Also, lass doch dich schwätzen. Ein Trick des Teufels ist, dass er dich als Problemlöser anstellt. Als Problemlöser. Dann, so wie diese Freunde Hiobs. 30 Kapitel hätten in diesem Buch Hiob nichts zu suchen. Ist unnötig. Aber jeder gibt so seinen Senf. Hiob, du bist nur deswegen schuld. Und hättest du mehr geglaubt, hättest du mehr Bibel gelesen, wärst du mehr in der Gemeinde gewesen, hättest du Brüder und Schwestern um dich gehabt, hättest du eine Dachorganisation gehabt über dich, wäre alles nicht gewesen. Du bist schuld an deinem Elend und so weiter. Am Schluss muss Hiob doch für diese Burschen beten. Und du siehst, wie man Probleme löst, wenn man mit Gott redet. Und am Hiob, der Hiob ist gereift durch all das. Die Leute haben das nicht verstanden. Die Leute verstehen dich nicht, wenn du durch Täler gehst. Die Leute verstehen dich nicht, wenn du Schwierigkeiten hast. Und ich denke, Schwierigkeiten sind zu unserem Leben normal. Segnungen sind normal und Schwierigkeiten sind normal. Ich vergleiche das christliche Leben mit Eisenbahnschienen. Jetzt bahnen Leute streiken jetzt auch, okay. Gott segne sie. Vielleicht kriegen sie was oder vielleicht kriegen sie nichts. Wie Eisenbahn. Und du weißt, da gibt es zwei Schienen, eine linke Schiene und eine rechte Schiene. Und ich möchte die eine Schiene als gut nehmen und die andere Schiene als schlecht. Und du kannst nur vorwärts kommen, wenn du auf beiden Schienen fährst. Und einmal ist es die gute Schiene gut und dann weißt du, Mensch, guck mal, auch das, was böse war, ihr dachtet böse und Gott macht es doch gut. Und auch die gute, die geht so schnell vorbei. Alles geht vorbei. So, wir brauchen beide Schienen. Und wir sollten lernen, das Gute und das Schlechte aus Gottes Hand zu nehmen. Und Gott ist für uns da und diese Schiene ist für dich und mich da, damit ich das Ziel erreiche. Wir fahren auf Schienen und zwar vom Herrn bereiteten Weg. Macht Bahn, dem da kommt, im Namen des Herrn. So, Leute, die in Not und Elend sind, solltest du Gott überlassen. Nicht wie die Freunde Hiobs, als Berater Gottes dich da aufzuspielen. Lass doch die Leute Gott. Du solltest nicht schadenfroh sein und sagen, jetzt geschieht es denen recht. Sie haben es besser verdient, hätten sie auf mich gehört, wären sie nicht in diese Sackgasse hineingeraten. Das sind alles so diese Dinge und so weiter. Sag, dein Wille geschehe, Herr. Auch jetzt, wenn diese Leute das durchmachen müssen. Du bist nicht der Richter. Und mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß wird es auch euch gemessen, heißt es einmal im Wort Gottes. Liefere sie Gott aus. Auch als Kinder Gottes, liefere sie Gott aus. Lass Gott an ihnen arbeiten. Und Gott kommt mit ihnen zum Ziel, so wie er mit dir auch zum Ziel kommt. Und vergeude deine Zeit nicht mit Vergleichen oder mit vergeblichen Argumenten oder was es auch immer ist. Sag's, Herr, du hast es. Segne meinen Bruder, meine Schwester. Und wenn du anfängst, Leute zu beraten, wo du keine Ahnung hast und keinen Sendungsauftrag hast, es sei denn, du bist ein Seelsorger, ein Hirte und du musst diesem Schäfchen auf die Beine helfen. Das ist ganz was anderes. Aber sich so als selbsternannter Apostel oder Prophet oder Heiler, vergiss doch, das ist alles nur Kurpfuscherei. lass Gott arbeiten. Die meisten Menschen haben nicht gelernt, Menschen Gott zu überlassen. Gott anheimzustellen, das ist ein Kunststück, Gott zu überlassen. Gott wird mit allem fertig. Es ist sinnlos, zum Beispiel für Israel zu beten. Segne Israel, Herr, und so weiter. Israel muss sich bekehren. Und weißt du, das Einzige, was ich für Israel, für die Juden tue und bete, ist, Herr, öffnet den Juden die Augen, dass sie endlich Jesus anerkennen, das Kreuz anerkennen, dass sie zu Jesus kommen. Nicht segne Israel. Gott kann Israel gar nicht segnen, selbst wenn er es wollte und könnte. Herr, errette Israel, bekehre Israel. Und dann kommen tausend Jahre Frieden auf diese Erde. Alles andere ist Quatsch. Vergeudete Zeit, wenn ich segne Israel. Oder noch hier in Berlin und woanders noch verschiedene Israel-Organisationen, die haben sich verpflichtet, Juden aus Russland zu bringen und sich schriftlich unterschrieben und dem israelitischen Staat oder den Juden sich verpflichtet, von Russland bis nach Israel nichts über Jesus zu sagen. Und dass jede müde Mark oder jeder müde Euro, das du denen gibst, rausgeschmissen ist, Zeitvergeudung. Wie unser Auftrag als Christen ist, ihnen Jesus zu bringen, ihnen die Augen zu öffnen, dass sie Jesus erkennen. Dann regen sie sich auf, wenn der Papst am Karfreitag sagt, also Herr, möge es auch den Juden die Augen öffnen, dass sie deinen geliebten Sohn erkennen. Dann regen sie sich auf. Die regen sich über alles auf. Sobald es an Jesus geht, werden die Juden Fuchsteufel wild. Die wollen alles haben, aber ja, nicht Jesus. Und unser Auftrag ist, den Leuten, Juden zu sagen, Juden, ihr braucht Jesus. Und wir beten, dass der Herr Juden Jesus die Augen öffnet und sie Jesus erkennen als ihren Herrn. Das kann nichts Besseres für diese Welt passieren als das. Du vergeudest aber deine Zeit. Denn wo der Herr das Haus nicht baut, bauen alle umsonst, die daran bauen. Und vergeuden ihre Zeit. Beten umsonst. Betet nach dem Willen Gottes. Und Gottes Wille ist, Herr, öffne ihnen die Augen. Ihre Augen wurden gehalten wie bei den Emmaus-Jüngern. Engagiere dich, aber wisse, wofür du dich engagierst. Wenn du hilfst, dann wisse, wie du richtig hilfst. Damit du effektiv auch hilfst. Weißt du, manche Leute, die haben keine Ahnung, um was es wirklich geht. Es geht um dich und Jesus. Da kommt doch die Maria Magdalena, oder Magdalena, lassen wir mal die Magdalena sein, manche, da bringen sie viel durcheinander. Ich lasse die Magdalena, die kommt in eine Versammlung, und das sind fromme Juden, Pharisäer vor allem, und unser Herr Judas Ischariot und der Apostel natürlich. Und dann kommt diese Magdalena und salbt Jesu Füße und salbt Jesus. Und was kommt, was erzählt unser Herr Judas, der Kassierer oder der Sekretär der Mannschaft Jesu? Herr, hätten wir doch das Öl verkauft und das den Armen gegeben. Der wollte gleich ein Sozialwerk gründen. Du siehst also die Armen, da kommen gleich den Armen. Nein, Jesus sagt, was sie getan hat, sie ein gutes Werk an mir getan. Wir sind immer ganz schnell für die Armen. Sozialwerke gründen, Hilfsorganisationen gründen, Hilfsfonds gründen und so weiter. Nein, für den Herrn. Was tun wir für den Herrn? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, auch hier Nazareth, Kirchstraße 51, wird verkündigt, was sie an mir getan hat. Jesus ist von keinem Rabbi, von keinem Priester, keinem hohen Priester gesalbt worden. Von dieser Frau ist Jesus gesalbt worden. Das war seine Salbung. Und deshalb heißt Christus der Gesalbte. Nur weil die Frau gesalbt hat, hatte Maria Magdalena Jesus nicht gesalbt, wäre Jesus nicht Christus der Gesalbte. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Manchmal müssen Leute Tabus brechen, damit sie an Jesus ein Werk vollbringen. Und damit Jesus an sie ein Werk vollbringt. Furchtbar. Ich mache weiter. Judas regt sich auf, lass ihn sich aufregen, der regt sich bis heute auf. Weißt du, wenn du soziale Probleme löst, hast du den Menschen noch nicht verändert. Kommunisten haben auch probiert, 70 Jahre lang, nicht geschafft. Der neuen Menschen. Die Zionisten haben versucht, auch neues Israel aufzubauen, auch nicht geschafft bis heute. Weißt du, Gott gefallen nicht nur gute Menschen. Gott hat kein großes Interesse an guten Menschen. Gott hat ein Interesse an der neuen Kreatur. Und guter Meister kommt zu ihm einer. Und dann sagt Jesus, wer ist gut? Sag mir, wer ist gut? Außer Gott im Himmel. Es gibt keine guten Menschen. Wer ist gut, außer Gott im Himmel? Gott will neue Menschen, will Jesus in uns verwirklichen. Wer ist gut, guter Meister? Wir müssen Menschen in Berührung mit Gott bringen. Wenn das nicht passiert, haben wir verfehlt unser Ziel. Der Zweck meiner Predigt ist, dass Leute zu Jesus kommen, Jesus kennenlernen, Jesus sich öffnen, näher zu Gott kommen. Das ist der Sinn und Sache. Dann hat die Predigt einen Zweck erfüllt. Ein guter Gottesdienst war, wenn Menschen Jesus erkannten. Aha, ich muss werden wie Jesus. Vergeude dein Leben nicht, indem du irgendwas Frommes tust, etwas Gutes tust, etwas Edles tust, etwas Humanes tust. Nein. Bring den Menschen Jesus und komm selber zu Jesus. Vergeude dein Leben nicht für wertlose Sachen. Wenn du leidest, dann leide für Gott oder gar nicht. Weißt du, was nützt es, wenn ich jetzt leide, ins Gefängnis gehe und für nichts oder gar nicht so politisches Leiden, politische Strapazen und so weiter und mich aufrufe für eine Partei. Weißt du, so viele Leute ereifern sich für irgendwelche politische Ziele. Ist zwecklos. Früher habe ich auch so eine Krankheit gehabt. Habe ständig Leserbriefe geschrieben und gepulvert und so weiter. Habe gesagt, guck mal, lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Habe ich gelernt. Und wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich und dann schlägst du auch ein. Aber ich muss von Gott einen Auftrag haben dazu. Wenn du Gottes Anweisungen weißt und nichts dagegen tust, bist du sogar schuldig. Jetzt werde ich ein bisschen ernst, aber ich bin auch gleich fertig. Wenn du brennst, brenn nicht umsonst. In der Bibel, 1. Korinther 13, was nützt es, wenn ich mein ganzes Habe den Armen geben würde? Was nützt es, wenn ich das und das und das und das und das tun würde? Berge versetzen würde, was nützt mir das alles? Und hätte der Liebe nicht. Weißt du, die meisten Leute denken so Schmuseliebe. Nein, es ist die Liebe zu Gott. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist das erste große Gebot. Und hätte dieser Liebe nicht die Liebe Gottes, nicht Schmuseliebe und nicht Tätschelei und nicht irgendwie menschliche Zuneigung und Mitleid und Barmherzigkeit und Sympathie. Nein, die Liebe zu Gott. Wenn du Gott richtig liebst, dann wird es dir leicht fallen, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Du wirst gar kein Problem geben. Denn du siehst dann in jedem Menschen das Ebenbild Gottes und sagst, ach, guck mal, das ist auch so ein armer Herr, dem geht es auch nicht besser wie mir. Dann liebst du die Menschen nämlich ganz anders. Dann liebst du sie mit den Augen Gottes. Und dann opferst du auch ganz anders. Dann brennt dein Herz anders. Aber was nützt es, wenn du dein Hab und Gut verbrennen würdest und dein Leib verbrennen würdest, und das haben viele getan, für nichts und gar nichts. Nur aus Fanatismus. Ein interessanter Fall diese Woche passiert. Die Mitarbeiter einer Druckerei in Franken, Mittelfranken, ich mache ganz schnell diese Geschichte, ist ja also eine Druckerei, da wurden die Mitarbeiter jetzt vom Gerichtsvollzieher angegangen, sie müssen 3 Monate Gehälter einer Druckerei, die Konkurs gegangen ist, zurückzahlen. Manche müssen da also bis 6.000 und so weiter Euro zurückzahlen. Sie haben Gehalt 3 Monate bezogen. Und zwar Begründung, sie haben gewusst, die Firma ist pleite und sie haben nichts unternommen. Und es ist nach dem Gesetz, Insolvenzgesetz, möglich, dass wenn die Mitarbeiter gewusst haben und so weiter und weiter gearbeitet haben und nicht gemeldet haben und nichts unternommen haben und nicht auf die Barrikaden gegangen sind, die müssen jetzt zurückzahlen. Jetzt streiten sich, das sind halt fast 400 Arbeiter, die hier vor Gericht jetzt stehen, nur weil sie geschwiegen haben. Geschwister, das, was hier in der Firma in Mittelfranken passiert, das kann im Geistlichen genauso passieren. Wenn diese schweigen, du weißt, es geht bergab, du weißt, was ansteht. Du weißt, was der Wille Gottes ist. Du weißt, was Gott mit dir und mit mir vorhat oder vorhaben möchte und verwirklichen möchte. Und du tust nicht. Und du weißt, Gott will mich haben. Gott will nicht dein Geld haben. Ich habe etwas gemacht, einmal in meinem Leben habe ich es eigentlich nicht gemacht. Wäre dumm, wenn ich das machen würde. Aber ich habe einmal aus dem Opfer Geld rausgenommen und dem Menschen, der das geopfert hat, zurückgegeben. Weißt du, dann hat der Betreffende, der sitzt und streichelt seinen 100-Mark-Schein. Damals wurde Markschein. Streichelt so, dass jeder sieht, wie viel er gibt. Und dann habe ich diese 100 Mark rausgenommen und gesagt, Bruder, hier dein Geld, das kann ich nicht gebrauchen. Das ist Sünde für mich, wenn ich das annehme. War entsetzt. Hat mich trotzdem nachher noch lieb gehabt, hat es verstanden. Aber war entsetzt. Weißt du, Gott, da hat Gott mir eine Botschaft gegeben und gesagt, Bruder, der Herr will nicht dein Geld, der Herr will dich haben. Wir kaufen uns so gerne frei. Geh du, Bruder, in die Mission, mach eine Reise nach Indien oder was weiß ich so. Wir kaufen uns gerne frei, wir schicken lieber andere. Aber Gott sagt, ich will nicht andere schicken, ich will dich schicken. Ich bin in Berlin, bin hier gelandet. Ich bin auch hergekommen für andere. Wir sind immer gerne für andere da. Und dann sagt der Herr zu mir, und Johannes, warum gehst du nicht? Wir beten gerne, Herr, segne die Missionare, Herr, schick Arbeiter auf das Erntefeld. Die Ernte ist weiß, reif zur Ernte und so weiter. Schick Arbeiter. Und dann sagt Gott, und warum gehst du nicht? Warum schmorst du in deinem eigenen Saft und sitzt auf der Couch und guckst vom Fernseher und schlürfst deinen Tee? Und sagt, warum gehst du nicht dorthin, wofür du betest? Ich sende dich wie Schafe unter die Wölfe. Nein, Herr, ich habe Angst vor Wölfen. Sind mir zu gefährlich. Wir werden zur Rechenschaft gezogen. Wir wissen, was Gott wollte. Und du weißt ganz genau, du solltest dich in Gott investieren. Du solltest Gott suchen von ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Gemütskräften. Das tust nicht. Wenn du schweigst, Esther, dann wird die Sünde an dir gefunden und du wirst vor Gott gerecht. Die Bibel sagt uns, wir sollen nicht teilhaftig werden ihrer Sünden. Wenn du weißt, was Gott will, und du siehst, dieses Schiff geht unter, dann solltest du das Schiff verlassen, wenn du weißt. Und deshalb arbeitet Gott an uns. Und vielleicht, wenn Gott dich rettet, der wird dich ganz, wenn Gott an dir arbeitet und dich zu einem Segen bestimmt hat, dann wird er an dir ganz anders arbeiten, als du denkst. Herr, mach mich zum großen Segen. Hast du schon mal so ein dummes Gebet gesprochen? Hüte dich davor. Du weißt gar nicht, was dir blüht. Der Josef, der Patriarch, dieser kleine Junge damals, noch 17 Jahre alt. Herr, ich möchte ein Segen sein. Guck mal, was ich für eine großartige Vision habe. Halleluja. Und erzählt seinen Geschwistern, großzügig, Brüder, hört mal, was ich heute Nacht geträumt habe. Ich habe gesehen und was weiß ich, was er kennt. Ihr könnt nachlesen, seine Geschichte. Und weißt, wie Gott mit ihm gearbeitet hat? Der kommt als Sklave nach Ägypten, muss barfuß, nackt nach Ägypten da angebunden laufen, hinterm Kamel her. Wenn Gott dich bekommt, muss er, bevor er dich groß macht, macht er dich zuerst ganz, ganz klein. Ganz nackt macht er dich, ganz arm, ganz schwach, ganz elend. Und dann bist du da, vergessen, verlassen von allen guten Geistern, kein Papi, kein Mami da. Kein Bruder, keine Schwester, niemand mehr da. Dann sitzt du auf einsamen Posten irgendwo und der Herr war mit Josef. Das ist das Geheimnis. Der Herr war mit Josef. Warum? Und jetzt wird der Josef zubereitet durch Schweigen, durch Verlassenheit, durch Demütigung. Gott bereitet seine Leute auf seine Art, auf seiner Bibelschule, nach seiner Methode. Total anders, als du das denkst. Weißt du denkst, Theologiestudium, vergiss den ganzen Schmarrn. Gott nimmt dich in seine Hände und dann drückt er dich und drückt er dich, bis der ganze Saft aus dir draußen ist. Bis das Öl fließt, bis die Salbung fließt, er drückt dich und drückt dich und drückt dich. Herr, krieg keine Luft mehr. Manche kriegen Asthma-Probleme. Ist auch ein Zeichen, wenn Gott sie drückt. Asthma, Enge. Gott will was haben, aber da die wehren sich, sträuben sich. So, weißt du, Gott will dich haben. Er wollte Josef haben. Er wollte Abraham haben. Was ist es so leicht zu sagen, Herr, ich will dir folgen. Verlass dein Vaterhaus, deine Freundschaft und alles und so weiter. Geh weiter. In Philipper 4 will ich noch lesen, Vers 8. Kümmere dich über das Wichtigste. Da heißt es, was gut lautet, dem denket nach. Denk nach, was von Gott kommt. Was Gott wirkt und Gott will, geplant hat. Gib dich mit göttlichen Dingen ab. Man hat hier jetzt diese Tage im Fernsehen diskutiert über den Einsatz über WM hier in Berlin und so weiter. Weißt du, die Christen kamen nicht zum Zug, nur die Antichristen, nur die Kommunisten. Aber die Christen sind nicht zum Zug gekommen. Weißt du, die Leute haben für Gott im Fernsehen keinen Platz. Deshalb, ich habe aufgehört, mit Leuten im Fernsehen und sonst was zu diskutieren. Ich pfeife auf diese Diskussion. Warum? Es ist Zeitverschwendung. Da bereitest du dich vor und betest und so weiter. Und dann gehst du hin und kannst nicht einmal einen Satz richtig sagen. Da wirst du ständig unterbrochen. und so weiter. Das, weißt du, die Medien haben keinen Platz für Gott. Entweder hören sie das Evangelium und die können das Evangelium genauso einfach auf der Straße hören wie im Fernsehen. Und Gott kann uns zu den Leuten, zu den paar Mannequins hinbringen, wo man ist. Zum Beispiel, als Don Piper hier war, ich habe heute einen Brief bekommen, in der Schweiz habe ich ihre Sendung gesehen. In der Schweiz. Muss vorstellen, er war hier bei uns, aber in der Schweiz haben die Leute die Sendung gesehen, was hier aufgenommen worden ist und aufgezeichnet. Und ich bin so angetan. Und seitdem höre ich ihre Predigten im Internet. Weißt du, Gott kann auf einfache, schlichte Art und Weise wirken und da musst du nicht groß deine Zeit verschwenden. Was wohl lautet, was richtig ist. Und wir sollen aufhören, Geschwister, unsere Perlen vor die Säue zu werfen. Perlen sind so Leidensobjekte, die aus Leidenszeiten kommen, wo wir schwer gearbeitet haben, geschuftet haben, gestresst worden sind. Wir sollen das, was uns so wertvoll ist, nicht einfach vor die Säue werfen. Heißt im Wort Gottes. Vergeude deine Gaben und Talente nicht für Dinge, die nichts bringen. Investiere dich in gute Sachen, ewige Sachen. Und in der Bibel heißt es einmal, ja, alles muss durchs Feuer. Und das, was bleibt, dafür kriegt man Lohn. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele, in aller Liebe? Was nützt es? Es muss alles durchs Feuer. Und was ist es? Alles aufgebauscht vielleicht? Alles, was nicht vom Heiligen Geist kommt, was der Heilige Geist nicht gewirkt hat an uns, was mit mir nicht passiert ist, passiert nirgendwo. Und das, was mit dir passiert ist, kann Gott auch an anderen geschehen lassen. Wenn er dich heilen konnte, kann er auch andere heilen. Und dann bist du ein Zeuge. Und ich soll die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Mich reflektieren einfach. Mich den Menschen groß machen auf eure Art und Weise. Und du überwindest alles. Und du wirst sehen, wenn Gott dich bekommt. Aber der muss dich zuerst mal bekommen. Und Kinder Gottes sind so schwierig zusammenzukriegen. Und der Herr hat gesagt, hört mal, geht nicht aufs Missionsfeld. Auf Missionsfeld habt ihr nichts verloren. Obwohl er sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Aber er hat, bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, nicht aufs Missionsfeld, um Himmels Willen. Also ich kann euch nicht so aufs Missionsfeld rausschicken. Geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Geschwister, es ist verkehrt, nach der Bibelschule, nach was weiß ich was, sofort aufs Missionsfeld zu gehen oder ich habe ein gutes Gefühl, es ist eine Berufung, eine Vision, jetzt will ich nach Afrika gehen. Vergiss den ganzen Fanatismus und diesen religiösen Eifer. Zuerst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und weißt du, was da passiert ist mit diesen Brüdern? 10 Tage wird Kopfwaschung betrieben. Petrus, du bist schuld. Johannes, du. Und dann ging es hin und her. Und sie waren 10 Tage beieinander. Das war die Heiligung. Puh. Das war eine Stunde der Zubereitung. Da sind sie zerknickt, zerbrochen worden, bevor sie aufstanden wie ein Mann, Petrus und die 11. Bevor sie da richtig aufstanden und sagten, Jesus ist der Herr, die große Pfingstpredigt passierte, da haben sie zuerst mal eine Bußversammlung gehabt. Vielleicht haben sie da auch gesagt, Maria, kannst du nicht für uns beten? Und so weiter. Weißt du, du kennst Jesus am allerbesten. Oder Jakobus, was denkst du? Weißt du, die haben zuerst mal ihre Hilflosigkeit erkannt. Was sollen wir mit diesem großen Missionsauftrag? Wir sollen Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Wir wissen gar nicht, wir sind gar nicht gelehrt, wir haben gar nicht studiert. Wir haben keine Lobby hinter uns steht niemand. Und die haben sich zuerst mal den Moralischen runtergeputzt. Zuerst einmal Buße getan, sich gereinigt und erst dann konnte Petrus an der Tür stehen und sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich. Sie haben zuerst das Angesicht Gottes geschaut. Und dann fiel das Feuer und dann fielen die Zungen und dann fiel der Heilige Geist. Und dann sind sie losmarschiert und dann waren sie nicht mehr zu bremsen. Und innerhalb des ersten Jahrhunderts haben diese paar Mannequins aus Judäa, Galiläa und Samaria, diese paar Leutchen, haben ganz römisches Imperium auf den Kopf gestellt. Kannst du dir vorstellen, ein Imperium, überall wo die hinkamen, die konnten sich nicht mehr wehren. Überall Christen, 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 da wimmelt es nur noch von Christen, weil sie die Kraft des Heiligen Geistes erlebt hatten. Zuerst einmal muss Gott an uns was tun. Und wenn an uns etwas passiert ist, passiert es an der Welt auch was. Und zwar sowas Gewaltiges. Weißt du, da muss man nicht mehr sagen, lass uns Krankenhäuser bauen, lass uns Armenhäuser bauen, lass uns Suppenküchen machen. Da läuft es nacheinander. Und dann passiert noch etwas. Ich will nur sagen, wie wichtig es ist, dass Gott zuerst an uns arbeitet. Und da wurde der Apostel so sozial, haben ein Sozialwerk, Samariterdienst eingerichtet. Und die haben geteilt, Essen ausgeteilt und so weiter. Und plötzlich merken sie, wir beten nicht mehr genug, wir lesen die Bibel nicht mehr genug und unsere Predigten, die sind nicht mehr das, was sie waren. Dann sagen sie, wir müssen Diakone erwählen, denn wir müssen uns Zeit nehmen für Gebet und Wort Gottes. Es hat keinen Wert, dass wir Gott dienen und uns verausgaben, sondern wir müssen uns Zeit nehmen für Gebet und Wort Gottes. Und dann haben sie die Diakone eingesetzt und die Apostel haben angefangen, wieder zu beten, Gott zu suchen. Geschwister, es ist so wichtig, dass Gott an uns arbeitet, bevor wir woanders in Segen sind. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vergeude dein Leben nicht mit deinen Problemen, verprasse dein Erbe nicht wie dieser verlorene Sohn, den ganzen Reichtum deines Vaters, des himmlischen Vaters. Er hat dieses ganze Erbe mit den Huren verbracht, heißt es in der Bibel. Das ist interessant, warum mit den Huren? Weißt du, er hat gedacht, er kann es sich so amüsieren, so schnell kaufen, so schnelle Liebe, schnelle Freude, schnelle Frieden, schnelle Kraft, schnellen Erfolg, schnelle Karriere. So einfach, er hat verprasst, also er hat gedacht, ich kann mit dem Geld alles machen. Und dann war er pleite. Und es ging wirtschaftlich mit ihm bergab, hat das ganze Erbe verwirtschaftet, missbrauchte das Erbe, das Erbgut seines Vaters und so weiter, verspielt alles und kommt wie ein armer Hund geschlichen nach Hause. Verprasste alles. Und dann steht er da. Aber weißt du, Gott ist so gut, er sagt nicht, hör mal, Junge, mein Lieber, ich sag dir was. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Ich bin froh, dass ich den wieder habe. Gott ist froh, dass er dich hat, dass er dich wieder hat. Durch deine Bekehrung, durch deine Heimkehr, durch deine Reue, durch deine Hinwendung zu Gott. Er ist froh, dieser meine Tochter, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist nicht eine wunderbare Gnade? Nicht eine wunderbare Gnade, verprasst alles, so immer machen und. Der wollte nicht verloren gehen, aber ist verloren gegangen. Vergeude deine Zeit nicht. Jedes Jahr ist sowas Wertvolles, Einmaliges, unwiederbringlich. Stell dir vor, jetzt bin ich 60. So schnell vergeht die Zeit. Wo sind die Jahre geblieben? Ich sehe noch, wie ich in meinem Sandkasten spielte, wie ich meinen ersten Schultag habe ich geplärrt. Ich glaube, meine Mutter lässt mich in den Stich. Verstehst du, ich komme jetzt ins Waisenhaus. Das war so mein Eindruck. Und guck mal, wie die Zeit vergeht. Und wo sind die Jahre geblieben? Und du kannst die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Deshalb nütze die Zeit aus. Und wenn du tust, dass du was Sinnvolles, etwas, was für die Ewigkeit bleibt. Und was bleibt für die Ewigkeit? Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber mach nicht mehr. Was du für Gott getan hast. Was Gott durch dich gewirkt hat. Was Gott durch dich vollbracht hat. Wo er dich hinschicken konnte, auf eine übernatürliche Art und Weise, wo du gehorcht hast, wo du dich überwinden musstest, wo es dir einen Kampf gekostet hat, hinzugehen oder hinzutun oder zu geben und was es auch immer gewesen sein mag, wo es dir einen hohen Preis gekostet hat, wo es nicht von dir war, sondern von oben gewirkt, geleitet, getrieben vom Heiligen Geist. Und so bist du Kind Gottes geworden. Und das bleibt. Und da, wo du kein Dankeschön bekommst, keine Belohnung bekommst von Menschen. Du hast für Gott getan, du hast für Gott gegeben. Und da kriegst du, das wird im Himmel angeschrieben. Das ist, was in der Ewigkeit angelegt ist. Du hast es die Bibel sagt, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Und die gegebene Zeit, die wird wahrscheinlich hier gar nicht kommen. Die wird erst kommen, wenn du drüben kommst. Am anderen Ufer wird es rausgespült. Das ist mein Brot, meine Flaschenpost. Die habe ich verschickt. Sammelt Schätze, die im Himmel sind, wo kein Dieb und kein Ross und kein Räuber hinkommt. Und das wollen wir heute Abend tun. Lass uns aufstehen. Vergeude deine Zeit nicht mit deinen Problemen. Tu was für Gott oder lass Gott was durch dich tun heute Abend. Vater, ich danke dir, dass du durch uns wirken möchtest, als Kanäle, als Werkzeuge. dass du uns zuerst mal brauchbar machen möchtest, dass du uns zuerst einmal veredeln möchtest, dass du uns zuerst einmal beschneiden möchtest. Vater, du weißt, was alles mit uns los ist, wo wir sind. Du arbeitest an uns und ich danke dir, dass du uns gestaltest und dass du uns für einen bestimmten Auftrag, so wie die Esther, wie der Josef und viele andere mehr, wie die Maria, Herr, du hast Jungfrauen und du hast Josefs und du hast Petrusse und du hast Menschen, die du herauspickst und herausrufst aus dieser Welt und du machst aus ihnen. Und Herr Jesus, du hast für jeden Einzelnen rausgebetet, du hast alle Jünger einzeln herausgebetet und du hast auch hier die Geschwister, die da sind, herausgebetet. Wir haben zwar gepredigt und sie entdeckt und sie zusammengesammelt und eingeladen, aber du hast sie herausgebetet, Herr Jesus. Und ich danke dir für die Brüder und Schwestern, die unter uns sind. Und ich danke dir für all die Menschen, die mit uns verbunden sind auf der ganzen Welt, Herr Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir, dass wir eine große Familie Gottes sein dürfen, in Jesu Namen. Und wir möchten unsere Zeit nicht verschleudern und vergeudern mit Problemwälzen und mit diskutieren über Probleme und wie könnte man das? Nein, wir wollen mit dir reden und mit dir Gemeinschaft haben, dich erfreuen. Mein Herz soll jubeln und jauchzen. Lass unsere Hände emporheben und lass uns zum Herrn jubeln und jauchzen. Lass uns freuen am Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Geschwister. Oh, Halleluja, Halleluja. Ich jubel und jauchze, Herr. Oh, Glorie, dass du mein Gott und mein Herr bist. Bei dir ist die Fülle. Bei dir ist alles, was deine Kinder brauchen. Herr, du hast Gesundheit, du hast Kraft, du hast Freude, du hast Stärke. Du hast alles, was wir brauchen, Herr Jesus. Und wir sind jetzt in deiner Gegenwart. Und Herr, wir wollen nur dich haben. Und wenn wir dich haben, haben wir alles, was wir brauchen. Halleluja, Halleluja. Haben wir alles, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass wir dich empfangen können. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Halleluja. Wir nehmen jetzt Jesus auf von ganzem Herzen. Amen.